So,
Max, wir müssen reden.
ja. Und ich habe mir sagen lassen, dass die Soundqualität diesmal viel besser sei, weil wir haben, nachdem wir gestern irgendwie 3,5 Stunden und heute noch mal irgendwie jetzt noch mal eine halbe Stunde mit dem Setup rumgespielt haben, haben wir jetzt hoffentlich gerade Studio Link zum Laufen gebracht. Was auf der einen Seite total geil ist, auf der anderen Seite mich in den Wahnsinn treibt.
Ja, aber ja, also ich sag mal so, ja, es war niemals einfach. Mit Skype war es nicht einfach. Mit allen Umständen, den
Das
ganzen
stimmt.
neuen Innovationen, die kommen, wird es irgendwie auch immer komplizierter, habe ich das Gefühl.
Nee, es wird einfacher. Das stimmt. Also es wird tatsächlich, also es wird besser. Man merkt, wie es graduell besser wird. Das ist so ein bisschen Problem, dass ich, also hier die Studio Link-Leute und Ralf Stockmann und Claudia sicherlich auch und diese ganze, wie heißt diese Podcast-Community, die aufgebaut haben?
Podlove.
Nee, Podlove meine ich gar nicht. Ich meine dieses Forum, was die da haben. Und so.
Ja, ich weiß,
Und
was du
das ist
meinst.
alles, das wird von Jahr zu Jahr, oder es wird nicht von Jahr zu Jahr, das wird von Woche zu Woche wird das besser. Und es wird immer schicker und alles immer besser. Aber es ist, gerade Ralf erweckt gerade den Eindruck, das ist total easy und fluffig, wenn man einfach mal dieses Video sich hier anschaut und dann hat man alles und dann hat man es ein für alle Mal verstanden. Dieses eine Video habe ich mir jetzt schon zum 20. Mal angeguckt, also beziehungsweise jedes Mal ein neues und beziehungsweise immer nur so überflogen. Und es ist einfach nicht einfach. Das ist nicht deren Schuld. Die arbeiten daran, dass es besser wird. Aber es ist dann sehr frustrierend, weil ich jedes Mal, wenn wir einen Podcast machen, im Wesentlichen, jedenfalls wenn wir ihn sehr selten machen, mein gesamtes Wissen über Podcasting einmal wegwerfen kann und wieder neu bauen. Und das macht es dann doch sehr, sehr, macht es ein bisschen anstrengend. Aber jetzt haben wir eine Aufnahmesituation. Ich hoffe, man hört uns im Stream. Falls nicht, Pech.
Ich bin ja eigentlich relativ begeistert von der Audioqualität.
Ja, die ist ganz gut, ne? Die ist okay. Also ich
Ja,
weiß nicht, ich habe
die ist
jetzt,
echt gut.
ich bin mir nicht sicher, ob ich ehrlich gesagt einen Unterschied zu Skype höre. Aber wenn andere das machen und wenn die Latenz super ist und sowas, und ich habe jetzt auch so. Ich werde jetzt nebenbei hier noch ein bisschen frühstücken, darum werde ich dann gleich das Mikrofon wegdrehen. So.
Ja, aber ich finde, wir sollten jetzt erstmal ein bisschen
Okay.
uns apologieren, warum wir jetzt so lange nicht gesendet haben. Und ganz ehrlich, das ist eher dein Part, das zu erklären.
Weil Leben, weil alles kompliziert. Ich habe gerade das Team gewechselt. Hier bei Facebook. Bin jetzt nicht mehr bei Instagram. Bin jetzt bei einem neuen Geheimteam, über das ich nichts erzählen darf. Ja, das ist echt.
Warte mal hier, Sux 10-Jahres-Plan hat er ja schon an die Wand geworfen. Wo siehst du dich da? Das darfst du auch nicht sagen, oder?
Ich darf nicht mal den Namen des Teams sagen.
Ja, den Namen des Teams brauchst du auch nicht sagen. Aber er hat ja
Ich
schon
habe den
ein.
mir auch nicht angeguckt, den Zugsacker, den Zugsplan.
Was? Also ich gucke die Keynotes deines Chefs und du nicht?
Ich habe die teilweise geguckt. Ich bin irgendwie ein bisschen spät da gewesen, bin dann erst nach 10 angekommen und habe die dann erst irgendwie eine Dreiviertelstunde später und ich glaube, da war eigentlich schon vorbei. Und ich habe sie tatsächlich
Ich
auch
fand
nur halb so halb gesehen, ja.
das wirklich interessant, weil ja, also ich hatte das Gefühl, dass das war die politischste Keynote von Zuckerberg bisher ever. Also er hat ja tatsächlich sogar politische Remarks gemacht, allerdings auf so einem sehr abstrakten, allgemeinen Niveau, ne, keine Namen genannt und so, aber er hat ja irgendwie so ein bisschen so seine Idee von einer besseren Welt so im Abstrakten beschrieben. Ne, wir müssen uns mehr connecten und momentan sind viele Kräfte am Start, die sich die uns dividen wollen. Wir wollen doch aber eigentlich zusammenkommen und so weiter und so fort. Ne? So ein bisschen auch so ein bisschen ESO-Hippie-mäßig. Aber dann auch gleichzeitig so einen 10-Jahres-Plan an die Wand geworfen mit, sag ich
Mal
mal,
angucken. Huch, ich
das
komme
ist
da gar nicht
wirklich
drauf
krass.
auf, Mist.
Das ist wirklich krass. Was war das? Das eine ist irgendwie AI, das andere ist halt, glaube ich, Global Connectivity und das dritte war irgendwas anderes. Also auf jeden Fall hat er so seine, genau, Virtual Reality.
Okay.
Das sind so die drei, glaube ich, die drei Goals für die nächsten 10 Jahre, ne? Und das ist ja schon ziemlich, das ist ja sozusagen doppelt so alt, wie Facebook jetzt schon ist.
Das ist nochmal so alt, genau.
Und
Okay, dann ist ja Facebook
genau.
fast nochmal genauso alt, ja.
Genau, und ich fand das einerseits sehr gewagt, ne? Also so eine große Vision, halt da irgendwie an die Wand zu malen. Und andererseits fand ich das auch interessant, weil es eben sowieso so politisch wurde, ja. Und das ist ja auch so ein Thema, über das ich halt sehr lange nachdenken kann. Also sozusagen Plattformen als politische Organisationsformen. Und ich habe das Gefühl, dass da jetzt mittlerweile irgendwie so ein Wandel stattfindet, dass sich die Plattformen ihrer eigenen politischen Bedeutung bewusst werden. Und das sieht man auch irgendwie bei Cook gegen Apple, ne? Gegen FBI. Der hat da ja auch in seiner Keynote, hat der Tim Cook ein paar politische Remarks gemacht. Und jetzt irgendwie Zuckerberg, und ich bin mal gespannt, was Google als nächstes erzählt. Die haben ja eigentlich auch immer so eine Mission und so, ne? Und
ich weiß nicht, also bei Google habe ich ja in letzter Zeit immer das Gefühl, dass das bei denen so ein bisschen die Luft raus ist, aber ich weiß es nicht.
Irgendwie also Google, du meinst jetzt innovationstechnisch?
Ja, überhaupt so. Also ich habe das Gefühl, dass die irgendwie zu einer Bürokratie verkommen langsam und nicht mehr irgendwie, also innovativ sowohl im technischen Sinne als auch im Sinne von dieses, was wir irgendwann mal hatten, dieses, zumindest, dass man es mal als Idee hatte, dieses Don't be evil, dass man das nicht in der Praxis immer durchziehen kann. Aber ich glaube, das ist mittlerweile, taucht das nicht mal gar nicht mehr auf. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, also will ich jetzt natürlich nicht sagen, dass das, und also es sind so diverse, also irgendwie mit Google, irgendwie hab ich so ein bisschen das Gefühl, dass da so die Luft raus ist. Die gehen jetzt so in den Flugmodus über. Die gehen jetzt, die sind nicht mehr in der Startphase, sondern die sind jetzt auf Reisehöhe und fliegen nur noch geradeaus und nicht mehr nach oben. Falls das jetzt irgendwie, ja, egal. Aber das von Tim Cook fand
du
ich.
Du als Facebook-Mitarbeiter musst, nein.
Genau, nee, wir werden da jeden Morgen beim Fahnenappell zu einge. Ich weiß nicht, nee, aber so ich habe zum Beispiel neulich hatte ich sowas, dass hier Nest, ich weiß nicht, diese Firma, diese Thermostate hat. Und die haben jetzt irgendwie angekündigt, ja, übrigens, in einem Monat, die erste Generation dieser Nest-Geräte wird nicht mehr funktionieren. Tschüss. Die schalten da ihre Server für ab, haben keinen Bug mehr darauf und dann wird die erste Generation ist dann einfach, und das ist nicht mal nur dieser Nest, dieses Ding, sondern es ist noch irgendein anderes Gerät, was da mit im Spiel ist, und da sind Leute, die haben da ihr gesamtes Haus mit vernetzt, die haben da ihre Alarmanlage dran, die haben da alles dran, und dass denen nicht mal gesagt wird, hey, wir bieten euch ein, hier kriegt ihr wenigstens ein $100-Gutschein, um auf das Neue umzusteigen oder sowas, sondern es ist die wirklich so einfach so dieses so, tschüss, also das ist so eine das klingt für mich so nach so einem jegliches Gefühl verloren, also so ein bisschen das Gefühl dafür verloren zu haben, was die Leute da draußen bewegt, und dass halt Leute $300 in einen dämlichen Thermostat installiert haben und jetzt vielleicht sauber sind, wenn er nach 3 Jahren plötzlich einfach nicht mehr funktioniert, ohne Grund. Und
ich fand das auch krass, dass sie jetzt Boston Dynamics abgestoßen haben.
Genau, das ist so eine spannende Sache, dass sie sozusagen,
das habe ich noch nie erlebt, dass sie irgendwie was abgestoßen haben. So. Obwohl, weil doch, die hatten die nicht auch irgendeinen Mobilfunkbetreiber, Mobilfunkdings gekauft?
Na, die hatten Motorola gekauft.
Genau, und das auch abgestoßen wieder, ne?
Ich glaube, das haben sie an Lenovo verkauft, genau, das ist auch schon nicht mehr dabei. Und das waren so die großen Fehlkäufe und das, ja, so richtig, richtig viel habe ich da jetzt, also irgendwie so bei Google, ich weiß nicht, irgendwie, also so die ganze.
Sie haben noch ihre Moonshot-Projekte, da arbeiten sie immer noch dran, ne? Also Self-Driving Car.
Okay,
stimmt,
das haben sie nach wie vor. Weiß ich, wie lange noch? Und ich habe nicht das Gefühl, als ob sie Geld sparen müssten. Also ich frage mich ein bisschen, warum machen sie das? Also vielleicht müssen sie ja Geld sparen, weil sie irgendwie für was, weil sie Mercedes-Benz aufkaufen wollen oder VW, weil es gerade billig ist, weil sie selbstfahrende Autos bauen wollen. Keine Ahnung. Aber
bei Boston Dynamics haben viele gesagt, dass es halt, weil das halt immer so creepy ist. Ja, also dieses Boston Dynamics auch so als so ein Rüstungsding und so war ja auch immer umstritten, weil sie da ja fürs Militär sozusagen Kontrakte erfüllen mussten. Und dann waren diese Dinger, die da immer rumliefen, die waren zwar auch immer sehr faszinierend, die man in so Videos sah, aber halt auch immer sehr creepy. Und im Endeffekt muss Google da halt echt aufpassen, was mit seiner Marke so geschieht. Und das, da haben sie ja auch mal nicht so ein richtig gutes Händchen für gehabt, ne?
Ja, aber das ist halt so
Marken, dass sie immer so diese Creepy-Line so überschritten haben, was?
Also ich meine, das wussten sie alles, als sie den Laden gekauft haben, dass die irgendwie, also als Larry Page oder wer auch immer das beschlossen hat, irgendwie sehen die creepy aus, die Dinger. Und die Firma, also die wird ja, sie machen sie ja nicht zu, sondern die wird dann jetzt an Boeing oder wen auch immer verkauft. Und die werden ja weiterentwickeln, die werden ja weiter Government Contracts machen. Und sie hätten ja die Macht gehabt, wenn sie die Vision hatten über eine militärische Option hinaus, hätten sie ja sagen können, okay, die Militärcontracts, die müssen wir jetzt noch erfüllen, lassen die dann aber auslaufen.
Haben sie gemacht, beziehungsweise hatten sie vor, gesagt, dass sie das machen wollen. Ja.
Und dann halt ihre zivile Vision für diese Dinge aufbauen und vielleicht auch ein bisschen mehr Geld reinstecken erstmal als, also Google hat ja das Geld und irgendwie,
fand ich. Also ich habe das auch das Gefühl, also Google versucht das ja jetzt auch gerade mit diesem Alphabet-Ding irgendwie alles so dezentral zu organisieren, halt einzelne Firmen unter so einem Konzerndach, die aber irgendwie eigenständig agieren. Und ich habe das Gefühl, dass dort extrem viel Redundanz auch existiert. Ja. Irgendjemand meinte auch mal, es gibt hinter dem Google-Haus zwei Protokolle für IoT, die eigentlich gerade parallel entwickelt werden. Einerseits von Android aus, andererseits von Nest aus, die aber überhaupt nicht miteinander kompatibel sind, aber beide gehören eigentlich Google. Das Gleiche, ich meine, haben wir ja schon erlebt mit dem Chrome OS versus Android, ja, also wo sie zwei Betriebssysteme eigentlich mehr oder weniger gleichzeitig entwickeln und sich da irgendwie selber kannibalisieren.
Das finde ich nicht schlimm, muss ich sagen. Das finde ich, also du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du organisierst so eine Firma ganz, ganz zentral von oben, um genau solche Redundanzen zu verhindern. Oder du sagst, okay, die können existieren, aber dafür haben die Teams halt mehr Eigenständigkeit. Also in dem Moment, in dem Teams eine gewisse Eigenständigkeit haben, wird es passieren, dass Dinge doppelt entwickelt werden innerhalb der Firma. Und das finde ich nicht schlimm. Das ist bei Facebook.
Ja, aber irgendwann willst du halt eine Plattform haben, ne, die halt kompatibel ist und die halt Netzwerkeffekte auch generiert. Und deswegen und gerade bei solchen
Android, Sachen
wie IoT oder
ja, da brauchen sie es dringend. Ne? Das stimmt. Bei Internet of Things brauchen sie es dringend. Also ich sage jetzt nicht, dass das in jedem Fall gut ist, aber so prinzipiell für ein großes Problem halte ich das jetzt erstmal nicht. Aber ich weiß nicht, irgendwie.
Also mir kommt es halt einfach so vor, als ob die sich so ein bisschen verzettelt haben. Und dass irgendwie ihr Modell mit irgendwie, wir sind hier der nette Campus und alle können hier irgendwie frei vor sich hin entwickeln und ihre Projekte machen und so. Und so ein bisschen so, wir sind das MIT nur als Unternehmen, ne? Das war so ein bisschen so, glaube ich, so die Philosophie. Ich habe das Gefühl, dass das nicht mehr skaliert. Also, dass das irgendwie an so eine Grenze von Managementbarkeit gestoßen ist. Und dann gab es dann ja irgendwie unter Larry Page dann halt diesen krassen Versuch, alles irgendwie zu uniformisieren, ne? Irgendwie mit Google Plus als so der große Umbrella, unter denen dann irgendwie alle Dienste eingehängt werden sollten, was dann irgendwie aber auch nicht geklappt hat und jetzt machen sie es wieder irgendwie lose und aber irgendwie habe ich das Gefühl, da fehlt irgendwie so ein bisschen das Konzept, die Struktur und so weiter. Also
ja, irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber jetzt, ich weiß nicht, irgendwie, ich wollte ja den eigentlichen Grund erzählen, warum wir auch uns so lange nicht mehr gemeldet haben, warum das jetzt, weil wir nämlich auch gerade umgezogen sind. Diana hat irgendwann kam ich abends nach Hause und sie meinte so, ich habe keinen Bock mehr auf diese Wohnung, ich will umziehen. Und weil, also wir zahlen ja, also die Wohnung, die wir haben, die ist an sich, oder die wir hatten, jetzt haben wir eine andere, die war an sich gar nicht schlecht, war jetzt auch nicht richtig geil, also hat jetzt nicht irgendwie geile Herausstellungsmerkmale, aber war an sich eine praktische, sonnige, okaye Wohnung. Natürlich komplett überteuert, wie das hier in San Francisco halt so ist, aber da kannst du, was willst du machen. Aber was das Problem war halt, dass die Besitzer, also die Vermieter überhaupt nichts gemacht haben oder nichts, was über das absolute Minimum hinausging. Und das war sehr, sehr nervig. Und irgendwann hatten wir, also daran, dass wir regelmäßig mal die Pilze im Bad wegmachen mussten, daran haben wir uns ja gewöhnt, fast. Wobei, die waren in letzter Zeit auch nicht mehr. Wobei auch die... Nee, Pilze. Wirklich so. So, ich weiß nicht, Durchmesser so 6-7 Zentimeter ist da an einer Stelle regelmäßig ein Pilz aus der Wand gewachsen.
Interessant.
Und jetzt, als es, jetzt hatten wir eine Nacht dann plötzlich so eine, also eine Ameisenstraße wäre schon, ist schon untertrieben, ein Ameisenhighway durch diverse Teile unserer Wohnung. Das war so ein bisschen wahrscheinlich auch unsere Schuld, aber das und auf jeden Fall hatte dann Diana irgendwann keinen Bock mehr und hat gesagt, ich will umziehen und hat angefangen, Wohnungen zu suchen. Und dann haben wir uns ein paar Wohnungen angeguckt. Und wir haben auch das Gefühl, dass die Situation hier in San Francisco sich gegenüber letzten Jahr ein wenig verbessert hat. Also man bezahlt immer noch unfassbar viel Geld, selbstverständlich. Aber immerhin kriegt man für das unfassbar viele Geld durchaus Wohnungen, die auch ganz schön sind. Und also letztes Jahr waren da wirklich, wir haben, was man so für $3,500 an Drecklöchern gesehen hat, das war so unfassbar. Also ich habe wirklich, letztes Jahr haben wir da, also vorletztes Jahr, Ende 2014 war das ja sogar schon, das war, wir haben da in einer dieser Wohnungen, da waren, also die Badewanne, die wird seit den 60ern, kann die nicht mehr, also der Herd muss aus den 40ern gewesen sein oder sowas. Also wirklich so alter, runterer, dreckiger, will man nicht haben, Scheiß, und dann wollen die trotzdem dafür irgendwie $3,500. Und dieses Mal haben wir eigentlich fast ausschließlich relativ schöne Wohnungen gesehen. Wie gesagt, immer noch alles sehr, sehr teuer, aber immerhin kriegt man was dafür. Und dann haben wir uns, nachdem wir einige Wohnungen angeguckt haben, haben wir uns dann für eine entschieden und haben die auch bekommen, weil offensichtlich auch gerade nicht so viele Bewerber da sind. Und wir ja auch gute Mieter sind, muss man ja auch einfach mal sagen. Und darum entsprechend relativ einfach haben. Und ja, und sind dann umgezogen. Und so ein Umzug mit Baby ist doch deutlich anstrengender, als ich es mir vorher gedacht hatte. Also es ist, ich dachte, naja, kriegen wir schon irgendwie hin, so viel Aufwand ist es ja nicht. Aber wir haben jetzt noch nicht alle Kisten ausgepackt, weil man einfach nicht dazu kommt. Weil wenn ich abends nach Hause komme, dann kann ich keinen Krach mehr machen, weil das Baby schläft halt. Und Diana kommt tagsüber zu nichts, weil sie muss auf das Baby aufpassen. Und darum gehen wir gerade so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Und darum war einfach keine Zeit für einen Podcast. Aber wir haben jetzt eine sehr, sehr schöne neue Wohnung. Das ist das Schöne daran. Ich poste ja regelmäßig auf Facebook Bilder von unserer kleinen Terrasse, die wir da haben. Und also das ist wirklich, gestern habe ich vom Wohnzimmer aus mit dem Fernglas ein Kolibri beobachtet. Das hätte ich auch mir nicht träumen lassen, dass mir das mal passiert, dass ich das kann. Also wir haben jetzt eine sehr, sehr schöne Wohnung. Hat auch ein paar Nachteile, aber egal. Und auf jeden Fall haben wir einen schönen Blick und man ist in einer sehr, sehr schönen Gegend. Das ist so echt so. Wir sind jetzt in Bernal Heights. Also für die Interessierten, vorher waren wir in Noe Valley und jetzt sind wir in Bernal Heights. Und Bernal Heights ist so ein ist der Lesbenbezirk. Das ist ja immer das Lustige hier. Also Castro ist ja mal bekanntermaßen der Schwulenstadtbezirk und Bernal Heights ist so das Lesbenviertel. Wenn da nicht diese ganzen Heteropaare rumgentrifizieren würden. Und da ist so eine kleine Straße, die Cortland Avenue, die ist so quasi unsere Querstraße. Und das ist so eine kleine Restaurant- und Geschäftsstraße. Und ich habe es noch nicht gesagt, das ist wie eine Truman Show. Also das ist so diese kleine, perfekte Welt, die, also es ist, man möchte auch ein bisschen sich übergeben, aber auf der anderen Seite ist es auch geil. Also weil es ist einfach, sind wirklich so kleine Restaurants, alles sehr süß und so und Bioläden und also der nächste, mein Späti quasi, der wirklich 50 Meter vom Haus weit weg ist, ist nicht einfach ein Späti, sondern ist irgendwie so ein 3000 Sorten Bier aus aller Welt Laden und sowas. Also darunter geht's da nicht. Das ist schon echt merkwürdig. Ja, aber auf jeden Fall sind wir jetzt umgezogen und darum hat es alles ein bisschen länger gedauert, weil wir ein bisschen unter Stress standen, schlicht und ergreifend.
Ja, das ist natürlich auch viel, ne? Also Teamwechsel und dann auch noch ein Umzug und das hat dann aber auch ganz schön lange gedauert anscheinend, ne?
Ja, nein, es war so, erstmal habe ich mir nicht so viele Sorgen gemacht, also genau, erstmal wollte ich mir ein neues Team suchen, das hat dann auch irgendwann geklappt und dann kam halt noch der Umzug oben drauf und wie das dann halt so ist. Und dann habe ich schlicht und ergreifend auch irgendwann vergessen. Und dann hatte ich keinen Bock, wie das Studio Ultraschall zu aktualisieren. Nee.
Es ist ja einige Tweets seitdem die Timeline runtergeflossen und ich wollte mich mal kurz loben für dieses schöne Bild. Ich glaube, als wir, du warst ja hier.
Ja.
Das war Anfang Januar, wir das letzte Mal.
Okay. Oh, wow. Jetzt ist das Bild bei mir angekommen. Das musste erstmal in meine Tante fliegen.
Das musste erstmal verarbeitet werden. Ja. das heißt, wir hatten Anfang Januar hatten das letzte Mal gesprochen und seitdem ist ja echt so viel wieder passiert.
Anfang Januar war das? Ich dachte, das wäre Mitte, Ende Januar gewesen.
Oder Mitte, Ende Januar? Ja, Mitte, stimmt, Mitte Januar war das,
glaube ich. Okay, okay, gut, dann ist nicht ganz so schlimm.
Nee, klar.
Aber ist trotzdem schon ewig her, ja.
Ist auf jeden Fall schon ewig her. Jetzt habe hast du irgendwelche Themen gesammelt? Ich habe nämlich gar nichts gemacht.
Also ich meine, es gibt ja im Augenblick in Deutschland habe ich das Gefühl, dieses eine Thema, über das man einfach reden muss, auch wenn man überhaupt keinen Bock drauf hat. Dieses eine Thema, was eh alle Themen platt macht.
Hallervorden, ne?
Genau. Der
Hallervorden.
Da hört man ja Schlimmes.
Der Hallervorden, ich sag dir.
Wir schaffen es ohne den Namen zu sagen, oder?
Komm, lass uns das nicht. Also wir müssen das jetzt mal für die Leute, die das vielleicht in 100 Jahren nochmal hören, nochmal klar sagen. Okay. Das, worüber wir nicht reden, fängt mit Böhmen an und hat dann das Wort für den männlichen Menschen am Ende. Naja, damit wir einfach klar machen, worüber wir heute nicht reden wollen, oder? Da wollen wir noch nicht drüber reden.
Ich will nur einfach, also was ich gerne sagen würde zu dem Thema ist.
Nein, wir haben es.
Wirklich, ich mach 30 Sekunden, ich hoffe, das geht. Oh. Es ist so überflüssig. Diese ganze Diskussion ist so furchtbar überflüssig. Und ich habe das Gefühl, dass viele Seiten so tun. Und es gibt wichtigere Dinge. Es gibt viele Dinge, die viel, viel sichtiger sind. Das sind also, ja, das daran zeigt sich, ob unser Land noch bla 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 Werte. Die europäischen Werte gehen gerade an der Grenze zwischen Griechenland und Mazedonien zugrunde, wo irgendwelche Flüchtlinge seit Wochen und Monaten nicht durchgelassen werden, weil sie die Frechheit besitzen, vor Krieg flüchten zu wollen. Die europäischen Werte gehen in der Türkei zugrunde, wo wir Geld drüber schieben, damit sie unsere Flüchtlinge annehmen.
Im Mittelmeer, wo gerade ein Boot mit 400 Flüchtlingen gekennt hat.
Das habe ich noch gar nicht mitgekriegt.
Doch, vor der italienischen Küste.
Und es gibt sehr, sehr viele Stellen, an denen die europäischen Werte echt leiden. Und ein weißer, heterosexueller, vermutlich relativ wohlhabender Komiker, der für den jetzt ein Gesetz abgeschafft wird, damit er um Himmels Willen nicht verurteilt werden kann dafür, ist kein Maßstab für die Werte in Europa. Es tut mir leid.
Nee, nicht wirklich. Nee, nicht wirklich.
Und es war so ein bisschen nach diesen Brüsseler Anschlägen, oh Gott, jetzt geht's die nächsten Wochen nur um Brüssel, oh Gott, das wird so unerträglich. Und dann kam halt dieses Thema und dann, oh, können wir nicht mal wieder ein bisschen Brüssel so zur Abwechslung?
Irgendein Thema. Und Brüssel war relativ kurz, ne? Das muss man schon sagen. Also Brüssel war, ich finde das interessant, weil ja. Ich habe das auch bei mir selber gemerkt. Paris hat mich richtig, richtig kaputt gemacht, richtig fertig gemacht. Ne? Da haben wir auch drüber geredet. Mhm. Und Brüssel war auch ein Schock, aber das hat nicht lange gehalten. Das war so, das hat dann irgendwie, da habe ich mich dann auch relativ schnell wieder gefangen und irgendwie, also ich hab bei mir einen Gewöhnungseffekt tatsächlich festgestellt.
Das Gefühl habe ich auch.
Ist wirklich so.
Dass die Leute, also dass auch die Medien und sowas und diese ganzen Aufregungszyklen halt sich damit jetzt langsam abfinden. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist, ehrlich gesagt. Weil auf der einen Seite so diese ganze übertriebene Hysterie, die ist dann, oh Gott, wir dürfen nichts anders machen als vorher, lasst uns alles anders machen als vorher, weißt du, so dieser Automatismus, der da immer einsetzt. Und dass irgendwelche Gesetze verschärft werden, obwohl sie überhaupt nichts damit zu tun haben und sowas, das sind so dieses Ganze, das hat ja auch nur noch genervt, dass man irgendwann mal einfach akzeptiert. Hin und wieder gibt es terroristische Anschläge, das ist sicherlich nichts Schönes, aber es gab schon mal mehr. Ich glaube, es gab noch nie so wenig Anschläge, so wenig Terrorismus in Europa, in der Geschichte Europas wie jetzt gerade. Das mag immer anders erscheinen, aber zu fast allen Zeiten gab es mehr Anschläge. Sicherlich nicht von irgendwelchen Islamisten, aber von in Deutschland, von der RAF natürlich, Nordirland. Die Basken. Es gab eigentlich immer deutlich mehr Anschläge und deutlich mehr Tote, als es zurzeit gibt und auch in den letzten Jahren gegeben hat. Und das ist irgendwie
die Hysterie halt, war noch nie so hoch, oder?
Ich weiß nicht, wie die Hysterie damals war. Ich meine, weiß man das? Ich weiß nicht, ob das entweder, also ich kann mir vorstellen, dass die Hysterie genauso groß war. Damals bei der RAF, glaube ich, war die schon ziemlich groß. Aber ich halt damals, wir halt beide noch nicht geboren waren. Hier ist übrigens ein Justin Timberlake. Justin Bieber Plakat hängt hier hinter mir.
Gut, dass wir keine Kamera haben.
Siehst du? Gut, dass es noch kein VR gibt. Ansonsten könnte man mich hier. Und aber irgendwie, vielleicht ist es auch so eine Autoimmunsystemreaktion, dass es einfach, es geht den Menschen so gut, dass sie mit ihrer Angst gar nicht mehr wissen, wohin. Und weil sie keine rationalen Gründe haben, vor denen sie Angst haben können, haben sie halt vor irgendwelchen anderen Sachen Angst. Ich weiß nicht, ist so mein Eindruck.
Also eine Sache, die mir durch den Kopf ging nach den Brüssel-Anschlägen, war, scheiße, Berlin ist als nächstes drin. Weißt du, so ist jetzt alles durch, ne? Madrid, London, Paris, zweimal, jetzt Brüssel. Und im Endeffekt, was wichtige europäische Städte angeht, ja, da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt, Berlin ist jetzt da ganz oben auf der Liste. Und dass hier noch kein großer Anschlag passiert ist, ist irgendwie fast Glück so, ja. Aber dann habe ich dann einen sehr, sehr langen, wahnsinnig gut recherchierten Artikel in der New York Times gelesen über den Terrorismus in Europa, wo sie im Endeffekt alle die Erkenntnisse zusammengetragen haben der letzten Anschläge. Und da fällt dann auf tatsächlich, dass das französischsprachige Zelle ist in Syrien, die da die Leute immer hochschickt,
okay,
anwirbt und hochschickt, und dass das im Endeffekt sozusagen so eine kleine Gruppe innerhalb des IS ist, die sozusagen diese Special Operations da sozusagen macht, die aber eigentlich komplett von top-down komplett französischsprachig ist, also so aus diesen auch sozusagen französischsprachigen Regionen kommt und damit auch dann französischsprachige Leute anwirbt, die sie dann wiederum zurück in französischsprachige Gebiete schickt, um dort die Anschläge zu machen, und deswegen halt zweimal Paris und einmal Brüssel. Mhm. Und ich frage mich, ob das so gut, also das heißt natürlich nicht, dass die nicht auch die Möglichkeit hätten, in Deutschland Anschläge zu planen, aber es liegt natürlich näher und ist sehr viel einfacher für die, das im französischen Raum zu machen. Ne?
Würde halt nicht funktionieren, weil halt, wenn sie in Berlin nach dem Weg fragen, können genau, denen keine Antworten. Was willst du? Ja,
aber
geh da nach Hause!
Aber wir könnten in Berlin sagen, so, ich möchte aber hier eine Bombe platzieren, das würde sie auch niemand verstehen. Ne? Also. Was willst du mit einer Bombe? Wo kann ich denn hier mal meine Bombe loswerden? Das, genau. Was ist denn hier mal ein guter Ort? Ich kenne mich nicht so
aus. Nee, du kannst hier nicht liegen lassen.
Nimm das wieder mit.
Ey, gab's genau hier sehen.
Obwohl in Berlin, weißt du, da kümmert das kein Schwein, wenn du irgendwas irgendwo hinlegst.
Wahrscheinlich sind da einfach schon einige Bomben hochgegangen, das hat man gemerkt.
Wahrscheinlich. Also, wenn ich so durch Berlin fahre, habe ich manchmal den einen.
Genau. Oh, komisch, gestern lag da noch nicht ganz so viel Müll rum.
Ach, ja, hier wird schon wieder was abgerissen. Was? Anschläge? Nee. Haben wir gar nicht.
Ah, ja, also das ist. Ach ja.
Naja. Aber ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Aber lass uns doch mal lieber über dein Land reden.
Okay.
Weil ich finde das auch gerade viel spannender.
Okay.
Mit dem Vorwahlkampf.
Mhm.
Ihr müsst jetzt bald wählen, ne?
Na, ich sowieso nicht.
Ja, du sowieso nicht, ja klar.
Ich hab ja gedacht.
Aber ich? Nein, ich auch nicht.
Du auch nicht. Ich habe ja gedacht, ich wollte ja spenden. Und habe gedacht, naja, ich mache das wie ein echter Amerikaner. Ich weiß, dass meine Stimme überhaupt nichts wert ist, aber mein Geld sehr viel. Also spende ich doch mal ein paar hundert Dollar an irgendeinen Kandidaten, den ich gut finde.
Und wen denn?
Bernie.
Bernie, du bist also, du fühlst den Burn.
Naja, er sticht mich so ein bisschen. Also es ist jetzt nicht so die totale Liebesentscheidung. Also ich habe mit Diana auch lange darüber diskutiert. Diana hat so einen gewissen Fable für Hillary, weil halt Frau und so und aber ich finde, Hillary ist halt, sie ist halt Teil dieses Systems, dieses doch sehr korrupten Systems.
Establishments.
Und dem Bernie Sanders natürlich auch angehört, aber ich finde, dessen das, was er zu sagen hat, das mag nicht in allen Punkten richtig sein, aber so dieses das ist ja eigentlich das Irre bei diesen Wahlen gerade, dass auf beiden Seiten die Top, gibt es Leute mit einer großen Chance, also Kandidaten mit einer großen Chance, die sich halt außerhalb dieses Establishments in Anführungsstrichen in irgendeiner Form bewegen oder zumindest schaffen, um es jetzt ein bisschen abzuschwächen, schaffen sich darzustellen, als ob sie außerhalb des Establishments wären. Und dass diese damit sehr großen Erfolg haben. Auf der einen Seite ist es halt Donald Trump, der halt sagt, ich bin nicht käuflich von irgendwelchen scheiß Milliardären, die euch in die Pleite treiben wollen. Ich bin nämlich der Milliardär, der euch in die Pleite treiben will. wohingegen auf der anderen Seite halt das genaue Gegenteil mit Bernie Sanders halt ja auch. Also ich weiß jetzt nicht, wie gut seine Chancen sind, gibt es ja durchaus unterschiedliche Sichtweisen drüber, aber zumindest Hillary Clinton das Leben doch schwerer machen, als vor einem Jahr noch alle gedacht hätten, dass es möglich wäre.
Und hast du nicht Angst, dass Bernie Sanders, also das ist meine Angst ein bisschen, dass Bernie Sanders es Hillary Clinton jetzt sehr, sehr schwer macht?
Ja.
Und damit aber auch Hillary Clinton nachhaltig im demokratischen Lager vergiftet, sag ich mal. Sie es aber trotzdem wird mit Ach und Krach, aber dann geschwächt gegen Trump antritt und dann, der Rest...
Das ist ein bisschen die Gefahr. Ja. Das habe ich auch so gesehen, dass eigentlich... Bernie Sanders hat jetzt halt er war dieser totale Underdog und hat dafür erstaunlich viel geschafft. Und Hillary Clinton auf der anderen Seite, auch wenn sie es schafft und auch wenn sie mit gutem Abstand gewinnt, sie war die gesetzte Kandidatin und ist dann nochmal angeschossen worden. Und das halte ich potenziell auch für gefährlich. Und ich glaube aber, ich weiß nicht, mir fällt es nach wie vor schwer, an einen Kandidaten Trump zu glauben.
Also Kandidat wird er auf jeden Fall, oder? Also da.
Nö. Nein. Das ist ja, die Republikaner können ja einfach noch den Aufstand wagen. Das ist ja, die haben ja theoretisch noch die Macht und das gibt ja wohl Überlegungen, das tatsächlich zu tun. Ob man dann zu den eigentlichen Abstimmungen, also es gibt ja dann, also jetzt stimmen da diese ganzen Leute ab, gehen da hin und sozusagen. Und was ja auch sehr lustig ist, weil das ist ja auch überhaupt nicht repräsentativ, was da gerade abläuft. Die Bundesstaaten, die so am Anfang wählen, das sind ja irgendwelche relativ kleinen Bundesstaaten alles. Und auch zum Beispiel, ob sozusagen du die Zahl der Delegierten, also es gibt viele Bundesstaaten, wo es so ist, dass wenn du vorne liegst in einem Bundesstaat, dann kriegst du alle Stimmen aus diesem Bundesstaat. Und es gibt Bundesstaaten, wo du halt einen prozentualen Anteil kriegst. Ja. In Kalifornien hier, habe ich mich jetzt gerade so ein bisschen eingelesen, ist es, dass es gibt 53 Counties, glaube ich, und in jedem County ist the winner takes it all. Mhm. Und also es ist überall furchtbar unterschiedlich und dann haben diese irgendwann diese Stimmen und dann gibt's da diese quasi diese diese Veranstaltung, auf der dann der eigentliche Kandidat sozusagen gewählt wird. Und zum einen müssen sich diese Delegierten...
Ja, so Wahlleute, die da bisher gewählt werden wahrscheinlich, ne? Wahlmänner. Irgendwie.
Die müssen sich nicht daran halten, zwangsläufig. Also nur in einigen Bundesstaaten müssen sie sich an das halten, was der Wähler ihnen aufgetragen hat, sozusagen. Mhm. Und und es gibt wohl Überlegungen, dass dann einfach die Republikaner noch irgendwie noch einen ganz anderen Kandidaten aus dem Hut holen und sagen, guck mal, wie wär's denn mit dem hier? Besser als Ted Cruz und es kann dann passieren, dass die Delegierten dann einfach sagen, nee, dann wird es dieser dritte Kandidat, von dem bis vor 5 Minuten aber niemand
meinst
wusste.
Meinst du wirklich, das würden die wagen? Also das wäre, da würden die so viel Feuer kriegen, alter Schwede.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Kann sein,
also
kann
das
sein,
kann dass ich dann mir echt nicht vorstellen, geben, dass du das als Partei sowas bringst. Das ist Selbstmord als Partei.
Naja. Aber wenn die Alternative ist, dass Trump dein Präsidentschaftskandidat wird, also mehr politischen Selbstmord kann man eigentlich kaum begehen, als Trump als Kandidaten zu haben. Insofern
Stimmt, das sind zwei unterschiedliche Selbstmorde.
Also ich meine, ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, den Republikanern passieren kann, ist, dass Trump Präsident wird. Das wird, also ich kann es, also meine einzige Hoffnung ist, wenn Trump Präsident wird, dass er nachdem er 2, 3 Kriege mit aller Welt angefangen hat, dass ihm langweilig wird und er dann deswegen einfach keine neuen mehr
anzieht. Es gab doch diese schöne Grafik, wo dann gezeigt wurde, dass alle Kandidaten jetzt irgendwie was ganz Besonderes, ganz besondere Präsidenten werden. Ne? Also so Hillary Clinton wäre die erste Frau als Präsident.
Ja. Yeah.
Sanders wäre der erste Jude als Präsident.
Sanders wäre der erste Nicht-Christ als Präsident.
Sanders wäre sogar der erste Nicht-Christ als Präsident wahrscheinlich, ja. Ted Cruz wäre der, was war das, der erste Latino als Präsident.
Okay.
Und Donald Trump wäre der letzte Präsident. Das fand ich sehr gut. Last President of the United States.
Und ja, also das ist, ja, das finde ich, das ist jetzt Pope Francis, den einzigen nicht-christlichen Kandidaten in der Runde unterstützt.
Ja, das ist auch
spricht gut, ja, auch Bände. Also es ist ja wirklich, ja. Ja, also das ist, ich auf jeden Fall hatten wir überlegt, Geld zu spenden sozusagen, aber ich darf nicht, als Nicht-Amerikaner darf ich kein Geld spenden. Da habe ich gedacht,
nee, echt? Krass. Okay.
Ich habe ja ein Familienmitglied, was Amerikaner ist. Spendet der doch einfach, aber man muss mindestens 18 sein, um spenden zu dürfen. Also das geht leider auch nicht. Insofern überlege ich, ob ich jetzt einfach, ob jemand anders quasi bisschen Geld spendet und ich spende dem dann wiederum das Geld und obwohl das wäre dann gekaufte Stimme, das wäre noch, wahrscheinlich kann ich einfach nicht spenden. Wahrscheinlich ist es einfach
nicht. Also ich würde das jetzt nicht öffentlich sagen, Max, sonst landest du noch im Gefängnis oder so.
Ja, eben gerade als ich es aussprach, dachte ich auch so, klingt auch nicht so hundertprozentig legal. Also wäre es wohl eher.
So. Ja. Lass doch einfach mal. Ja, also ich würde ja auch irgendwie, ich würde ja auch Geld spenden, um da wählen zu dürfen, weil, also ich finde das auch ein bisschen unfair, ne, weil obwohl die USA ja durchaus in letzter Zeit so an weltpolitischer Bedeutung verloren haben, so gefühlt, sind ja sie immer noch irgendwie the leader of the free world sozusagen, ja, und irgendwie sind wir doch alle, sitzen wir alle mit den Entscheidungen der Amerikaner in einem Boot, ob wir wollen oder nicht, ne? Also wenn die halt irgendwie alle Scheiße bauen, dann müssen wir alles ausbaden, ne? Und wenn die und so weiter und so fort. Das heißt also, irgendwie finde ich, müssten wir alle irgendwie ein gewisses legitimes Recht haben, mitzuentscheiden, wer amerikanischer
Präsident wird. Ja, ich schlag das mal vor.
Schlag das doch mal vor. Sag doch mal dem, hier, Obama kommt ja jetzt nach Deutschland, ne?
Kommt er?
Ja, der kommt. Und zwar wird er in Isernhagen wohnen. Isernhagen ist tatsächlich.
Das darf in deinem Eltern wohnen, ne?
Ja, das ist das Kaff, in dem meine Eltern wohnen. Okay, also Isernhagen ist ein ziemlich großes Kaff mit ziemlich vielen, sag ich mal, Unterkäffern und so, er wohnt dann schon in einer anderen Ecke, als ich sozusagen aufgewachsen bin, aber in Isernhagen, ja, also Obama wird dann in einem kleinen Hotel in Isernhagen wohnen. Und
das hat er sich doch bestimmt nur wegen des Namens ausgesucht. Du sollst mal, der Ralf sagt, du sollst ein bisschen Gain runternehmen auf deiner Seite. Dann dreht
Gain? Gain. Okay. Das mache ich hier am besten mit Input, ne, oder was?
Ja, da müsste so ein Drehregler sein.
Ja, genau. Hallo. So, jetzt besser, oder?
Wir hören gleich. Ich habe dich jetzt noch mal ein bisschen. Gerade hast du kurz.
Jetzt habe ich Gain runtergenommen.
Okay,
jetzt habe ich Gain runtergenommen.
Ich hier kurz ein bisschen übersteuert. Darüber, ja, also Isernhagen, sehr schön. Das ist
ja hier, ne? Wir haben ja eigentlich auch, ne? Wir haben ja früher haben wir immer so Gäste gehabt, so ein Gästezimmer für Messegäste. Also so, Hannover, okay, ist ja auch die Messestadt, ne? Ja. Da gab es immer die Hannover Messe und die Cebit und so. Und da haben wir dann früher immer so Messegäste gehabt. Und da haben wir nämlich ein großes Studio, so eine Art große Einzimmerwohnung oben mit so eigener Küche, eigenem Bad und so ein Kram. Und da haben wir dann immer so Messegäste untergebracht, weil das gab dann immer ganz gut Kohle so, ne? Weil irgendwie Hannover war dann immer komplett ausgebucht zu den Messezeiten so eine Art Pre-Airbnb.
Ja.
Und das heißt mit anderen Worten, ich finde das jetzt irgendwie doof, dass wir uns diese Gelegenheit so ein bisschen haben abhanden kommen lassen, weil so Obama hätten wir natürlich auch dort einfach so in unserem Studio untergebracht.
Folgt er dir dann auch auf Twitter?
Ed Potus, ja, hier Ed Potus. Falls du nicht so richtig zufrieden bist.
Hey Barack, my parents have a guest room in their attic.
In our house.
You can have breakfast too if you want.
Ja, my mother makes really good breakfast.
Also my father would like to tell you how you should do your politics right.
He has a lot to tell you.
He knows a lot about politics and reads the newspapers sometimes.
And he watches Tagesschau. And he knows you very well.
Gut, dass man in Tweets jetzt Direct Messages 10.000 Zeichen reinbauen kann, ne?
Ja, ja.
Ja, bei uns.
Fotos. Ja.
Schreib's ihm jetzt. Bei uns ist es ja unsere Stammpizzeria. Da war Obama ja vor nicht allzu langer Zeit zu Gast. Haben wir dann erfahren.
Eure Stammpizzeria hier in
San Francisco. Ja, ja, ja. Okay. Die Pizza Hacker heißt der Laden. Haben wir vorgestern? Wann? Ja, vorgestern haben wir da Pizza geholt. Genau. Sehr leckere Pizza. Hat der.
Dem ist eine Obama Pizza bestimmt, ne? So irgendwie.
Nee.
Die er bestellt hat, wurde dann umbenannt in Obama.
Nee, also es ist, man wüsste es nicht mal, wenn man das, es gibt ja so, ich lese ja hier so kleine Regionalblogs und das Bernal Heights Blog habe ich schon länger abonniert und da stand das drin, ansonsten wüsste ich davon gar nichts. Da haben sie ein Foto, wie Obama dann Pizza gegessen hat bei Pizza Hacker. Ansonsten würdest du jetzt den Laden überhaupt nicht ansehen. Und
ich war letztens in Stralsund und dann gab es dort einen Imbiss, wo man so Fisch, die haben viel so mit Fisch und so, ne? Da konnte man so Fischbrötchen kaufen und da war dann halt so ein schönes großes Foto, wie Angela Merkel dort direkt ein Fischbrötchen von isst. Da waren die total stolz drauf. Und dann habe ich natürlich sofort auch ein Angie-Fischbrötchen gekauft.
Ah, sehr schön. Ich habe, weil du das gerade erzählt hast mit Obama auf der Couch pennen und sowas, das hat Diana war ja früher mal, hat ja mal Wahlkampf für Joschka Fischer gemacht, als der Außenminister war. Und war damals als studentische Praktikantin oder sowas, also noch sehr jung war sie, die Vorhut, also das heißt, sie ist immer, bevor die eigentliche Kolonne sozusagen in die Orte gefahren ist, ist sie dann immer vorne weggefahren, um sicherzustellen, dass der Raum gut, also dass so die ganzen Details einfach stimmen, die man für so eine Wahlkampfrede braucht, wenn man da vor einer größeren Menschenmenge sprechen will. Und da war es wohl regelmäßig so, dass tatsächlich so irgendwie die Leute so, ja, der Joschka, den kenne ich doch noch früher vom Wahlkampf, der kann doch wieder bei mir auf der Couch pennen. Das ist doch gar kein Problem. Und sie dann jedes Mal sagen musste so, der Mann ist der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland. Es tut uns leid, aber der kann nicht auf deiner Couch schlafen. Insbesondere, weil dann halt der ganze Wachschutz und so, das ist ja dann, also das ist ja, wenn du Außenminister bist, das ist ja so ziemlich die höchste Sicherheitsstufe überhaupt. Also da kannst du ja sowieso nicht mehr überall hin und sowas. Und aber das war ja,
also in Isernhagen darf jetzt auch nicht mehr der Müll rausgestellt werden, jetzt wenn er kommt.
Da werden wahrscheinlich dann auch die Müll, die Gullideckel zugeschweißt.
Das kann gut sein, ja. Ja, ja.
Ja, ja. Das,
ne? Meine Eltern dürfen jetzt den Müll nicht rausstellen, nur wegen Obama.
Thanks, Obama.
Ich bin demnächst irgendwie so da. Okay. Ich bin auch bald in Berlin. Vielleicht trifft sich das ja. Vielleicht können wir uns ja.
Du bist auch bald in Berlin?
In Isernhagen.
Kann er dich mitnehmen? Mitfahrzentrale.
Ja, also zumindest kann man sich mal auf einen Kaffee treffen.
Ja, also das ist ja wohl das Mindeste.
Dafür wird ja wohl mal Zeit sein.
Ja, das.
Das sage ich mir, mein Kumpel hier, Max, der wohnt auch in Amerika.
Genau. Kennst du doch, oder? Kennst du doch.
Genau. Kennst du auch hier, ist auch einer von deinen Leuten da. Ja.
Das war neulich so lustig. Habe ich hier die Tour gegeben auf dem Facebook-Campus. Und bin irgendwie, sind wir durch ein Gebäude gegangen und ich habe jemanden getroffen, einen Chinesen, den ich noch aus dem Bootcamp kannte und er meint, also, hey Max, wie geht's, blablabla, und er redete auf mich ein und er war sowieso schon immer jemand, der gerne erzählt, und so, ja, ich muss jemanden vorstellen, der ist auch aus, blablabla, der ist auch aus Deutschland. Und er wartete so kurz, du sahst so dieses kurze, ob es bei mir klickt macht und mir, ah, stimmt, das war der und der oder sowas. Bis ihm dann irgendwann bewusst wurde, dass es ja vielleicht jetzt auch doch eher abwegig ist, dass jeder Deutsche jeden anderen kleine, Deutschen kennt.
Diese Kleinstadt da.
Genau. Das war sehr, sehr lustig.
Rande von Berlin.
Und ja.
Ne? Ja. So irgendwie so von wegen so, hier, warst du schon mal in Alaska? Nein. Ja, kennst du bestimmt meine Oma, die war auch noch nie in Alaska.
Ja. Ich kann ja mal über ein Thema, über das ich mir viele Gedanken gemacht habe, mit dem ich mich ein bisschen beschäftigt habe in letzter Zeit, mal ein bisschen was zu sagen. Und zwar geht es darum, es gibt ja eine Gruppe von Menschen, die glauben, dass die Erde eine Scheibe wäre. Und ich habe mir das jetzt mal ein bisschen genauer angeguckt und die haben verdammt gute Argumente.
Ja, echt?
Nee, was ich eigentlich erzählen wollte war, also tatsächlich über diese Menschen, die glauben, dass die Erde keine Kugel wäre, das sind ja mehr, als man glauben würde. Also und mich hat halt so, also ich bin darauf gestoßen, weil es gibt ja diesen Swift on Security Twitter-Account, ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. So ein
Lieblings-Account.
So ein mäßig witziger, sehr erfolgreicher.
Früher war der mal richtig witzig,
fand ich. Ja? Okay.
Ja, also früher mittlerweile war ist es irgendwie, ja, also mittlerweile ist so der Humor ist so ein bisschen, hat sich so ein bisschen abgenutzt, sag ich mal. Ne? Also die Idee ist halt Taylor Swift, die Pop-Sängerin, die halt sozusagen einen auf Security-Experte macht, also sozusagen so die Legende ist dann sozusagen, Taylor Swift ist in ihrem zweiten Job IT-Security-Expertin und twittert dann halt sozusagen immer mit dem Profil von Taylor Swift und mit so Bildern von Taylor Swift halt dann irgendwelche Weisheiten aus der IT-Security und das ist schon ganz lustig teilweise.
Ich hab mir mal überlegt, was wohl passieren würde, wenn irgendwann mal jemand, irgendein Journalist oder sowas, die Person hinter diesem Twitter-Account debunkt und offenlegt und dabei rauskommt, dass es eine Frau ist.
Mhm.
Was das für einen Aufstand gäbe. Weil ich glaube, dann könnte man bei vielen Leuten so, ja, die hat ja schon immer nur Schwachsinn erzählt und sowas. Und so gut war die ja auch nie. Sowas in der Richtung hochkommen. Was ich total lustig fände, weil es, glaube ich, auch sehr viele Leute überraschen würde, wenn ein Twitter-Account, die ganze Zeit vorgibt, eine Frau zu sein, tatsächlich eine Frau wäre.
Also ich fand das, ich habe da auch drüber nachgedacht, ob das nicht vielleicht, ob das eine Frau ist oder ein Mann ist, der dahinter steht.
Ne? Yeah.
Irgendwie finde ich es irgendwie naheliegend, dass es ein Mann ist, weil ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass er einen Mann eine Frau verkörpern würde, wenn er.
Ich weiß es nicht. Wieso sollte nicht eine Frau Frau verkörpern? Also ich meine, Frauen sind relativ gut darin, Frauen zu verkörpern, die meisten.
Eigentlich besser darin.
Mhm. Ja. Jedenfalls, also nachdem ihm das ein Mann mal erklärt hat, wie das geht, können das Frauen oft relativ gut.
Wobei ich mir sicher bin, ist, dass die Person hinter dem Twitter-Account definitiv Alkoholiker ist.
Okay.
Weil dann irgendwie manchmal halt ziemliche komische Tweet-Storms dann kommen, die dann darauf schließen lassen, dass da jemand gerade wieder ein bisschen mehr Tee hat, als gut ist. So ein bisschen Nerdcore-mäßig.
So, ich muss mal kurz den Stream neu starten, auf Wunsch von Ralf, weil der irgendwie gerade Problem. Bist du noch da?
Ja, ich bin noch da.
Okay, gut, dann ist bei uns ja alles gut. Nächstes Mal wird es hoffentlich alles besser. Die Magiker vom Sendestudio und vom Studio, bla 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 und weiß ja toll was, arbeiten an einer
Streaming-Lösung müsste man eigentlich auch nochmal ein bisschen besser hinkriegen.
Das, oder? Da sind sie wohl dran, habe ich mir gerade sagen lassen.
Okay.
Das ist ja alles ganz. Was ich ja eigentlich, also dieser Account hatte halt dieses Swift on Security hat halt irgendwann mal was gepostet. Haha, all diese Flat Earth Believer. Ich kann euch total leicht debunken, weil wie könnte denn die Position von GPS-Satelliten, bla bla bla, wenn es gar keine Satelliten gäbe? Weil Teil der dieser flachen Erde-Theorie ist es ja, dass es auch keine Satelliten gibt.
Nee, klar.
Geht ja nicht, wenn die Erde keine Kugel ist. Weil dann hast du plötzlich dreht sich die, bla bla bla, also viele Dinge, und dann gäbe es keine Satelliten. Und so halt so haha, und dann hat irgendjemand ihr geantwortet, und das hat sie dann retweetet, so ein, tja, ich weiß nicht, ob das ist, was du dir wünschst. Und es war dann so ein Video von einem Flat Earth Believer, dass sich damit der eine Android-App gebaut hatte, mit der er anhand der Positionen der GPS-Satelliten ganz klar beweisen konnte, dass, dass alle GPS-Satelliten in Wirklichkeit in Mobilfunkmasten versteckt sind.
Ah.
Und weil es kann sie ja nicht geben.
Schlau.
Und von da ab, also erstens, weil ich dieses Video gesehen habe, sind da bei YouTube bei mir plötzlich ständig irgendwelche Videos von irgendwelchen solchen Leuten, die nicht an die flache Erde glauben, aufgetaucht. Und zum Zweiten fand ich dieses, so, das sind offensichtlich Menschen, die nicht, also man wird ja mal denken, die Erde, also dass so diese Theorie, dass die Erde flach sei, dass das wirklich von ausgesprochenen dummen Menschen nur kommen würde. Aber das sind nicht nur ausgesprochen dumme Menschen, sondern es sind auch sehr viele Menschen dabei, die man vielleicht als überdurchschnittlich intelligent bezeichnen würde. Wie kommen die dazu, an so eine bizarre Sache wie eine flache Erde zu glauben? Und man muss schon wirklich einige Klimmzüge geistiger Natur machen, damit einem das nicht irgendwann mal auffällt, dass das ziemlicher Schwachsinn ist mit der flachen Erde. Weil es würden einfach sehr, sehr viele Dinge auf diesem Planeten nicht funktionieren.
Ich frage mich, ob das nicht irgendwie auch so eine intellektuelle Herausforderung ist, ne? Also zu sagen so, okay, du kommst dann irgendwann, stößt du auf die flache Erde-Theorie, ja? Guckst dir an und denkst dir so, boah, was ist denn das für ein abgefahrener, durchgeknallter Shit, so? Und dann denkst du dir so, ja, es ist eigentlich total abwegig. Und dann liest du dabei die Argumente und findest das irgendwie interessant. Also interessant im Sinne von so wertfrei interessant, dass es Leute gibt, die halt wirklich intelligente Argumente oder zumindest diesen Wahnsinn, diese waghalsige These versuchen zu argumentativ zu unterfüttern, ja.
So,
und dann kann man vielleicht irgendwie so Blut lecken im Sinne von, okay, es ist eine wirkliche Herausforderung, diese Position vor anderen Leuten zu verteidigen. Dann fängst du irgendwann an, das gegenüber zum Beispiel, keine Ahnung, deiner Schwester oder deinen oder irgendwelchen Leuten in der Familie oder wie auch immer, einfach mal so aus Spaß, ja, einfach mal so zu verteidigen. Naja, also da gibt es ja schon auch so die ein oder andere Argument, warum das so sein könnte, ja, irgendwie, und dann fängst du so an und erklärst das so und dann irgendwann, dann findest du Spaß daran, weil es halt irgendwie eine echte intellektuelle Herausforderung ist, sozusagen das zu machen, und dann fängst du an, dir selber irgendwelche Argumente auszudenken und dann findest du halt für alles mögliche Erklärungen, die halt irgendwie das erklären würden, warum das so ist und so weiter. Und irgendwann baust du dir dein ganzes Universum, dass es halt irgendwie in diese Theorie passt.
Genau.
Und glaubst dann irgendwann selber dran. So, also ja?
Zum einen, was natürlich der Fall ist, dass viele Leute, die an diese flache Erde glauben, sogar überdurchschnittlich viel wissen über die Funktionsweise, also über die, wie die Gravitation funktioniert, wie die runde Erde funktioniert hat, verfügen als die meisten Menschen, weil ehrlich, wie viele Menschen da draußen können die...
Ich wäre vorsichtig, das in die Vergangenheitsform zu tun, also wie die runde Erde funktioniert hat.
Ach so, damals, als es sie noch gab. Ach so,
okay. Und damals, weißt du noch, als wir noch an die runde Erde geglaubt ja, haben?
Genau. Also dass viele Leute, also dass diese Menschen, die sich damit beschäftigt haben, die meisten Menschen, die glauben, dass die Erde rund wäre, glauben das ja nicht, weil sie genau wissen, wie es funktioniert, sondern weil ihnen irgendjemand mal gesagt hat, die Erde ist rund und der Mond dreht sich um die Erde. Und dann haben die halt genickt und haben gesagt, dann wird das wohl halt so sein. Aber wenn du einmal anfängst, dich mit der Gegenposition sozusagen auseinanderzusetzen und dich damit ein bisschen zu beschäftigen, hast du ja innerhalb von kürzester Zeit viel mehr Wissen zu dem Thema, tatsächlich auch echtes Wissen, einfach nur, um es dann als falsch widerlegen zu können, über Gravitation und die Bewegung der Planeten als 0815 Menschen, die aber trotzdem wissen, wie es richtig geht. Das zum einen. Und zum anderen, und dadurch natürlich auch sehr überzeugend wirken, weil die Leute wirklich was, also wenn mir so ein Flat Earth Believer entgegenkommen würde, könnte der mich mit hoher Wahrscheinlichkeit argumentativ total zerlegen, weil er halt vielleicht auch, also zum Beispiel, was ich nicht wusste bis dahin, es gibt nämlich, also woher das nämlich alles kommt, oder was meine Vermutung ist, woher das alles kommt, dass es nämlich Menschen sind, die sagen, ich glaube das, was ich sehe. Also das ist wohl bei vielen auch ein wichtiges Motiv, zu sagen, ich glaube an das, was ich mit eigenen Augen sehen kann. Und ich selber kann keine Krümmung der Erde sehen.
Am Meer kann man das so sehen. Was sagen die dazu?
Also sie haben relativ, und das ist das einzige wirkliche Argument, was sie haben, ist halt, was sie regelmäßig sagen, ist, du bist halt an einem Ort und der andere Ort ist so und so weit entfernt und du kannst ihn trotzdem sehen, obwohl eigentlich müsste er hinter der Erdkrümmung sein. Also du kannst bei gutem Wetter, kannst du da 100 Meilen weit sehen oder 100 Kilometer oder was auch immer. Und darum müsste dieser Ort, diesen Turm, den du hinten siehst, der müsste eigentlich schon komplett verschwunden sein hinter der Erdkrümmung. Aber man sieht ihn trotzdem, wenn man da irgendwie rumsteht auf dem Berg. Und wie kann das denn sein?
Eben, Sarah Palin konnte ja auch von Alaska aus nach Russland sehen.
Genau, ne? Weil die Erde eigentlich flach ist.
Genau.
Und das sind irgendwelche, atmosphärischen Effekte. Die ich selber nicht erklären kann, also die ich selber nicht verstanden habe und wo ich einfach glauben muss, dass es diese atmosphärischen Effekte gibt. Oder ich muss es nicht glauben, ich kann es einfach nachlesen und dann würde ich es vermutlich auch verstehen. Aber aufgrund dieser Theorie, dass die halt sagen, atmosphärische Effekte, ich müsste es doch sehen können, fängt man dann an, sich so ein Weltbild aufzubauen, was dann unter anderem enthält, dass, weil jetzt eine Erklärung zu finden, warum ist der Mond manchmal nur ein Halbmond? Warum sieht man manchmal den Schatten der Erde auf dem Mond, wenn die Sonne und der Mond doch eigentlich die ganze Zeit über uns sind? Und da gibt es wohl einige von diesen Flat-Earth-Believern, die dann der Meinung sind, dass sich ein unsichtbarer Zweitmond, der aber die Sterne aus irgendeinem Grund nicht verdeckt, dann manchmal vor den Mond schiebt. Und da fängt es dann an. Also spätestens da ist es dann für mich komplett zerfallen, wo Leute, die am Anfang gesagt haben, ich glaube nur das, was ich selber sehe, plötzlich von einem unsichtbaren Zweitmond reden, der sich manchmal vor dem Mond davor schiebt. Und wenn man darüber nachkommt, ist eigentlich irre, wie bereit Menschen sind, Klimmzüge zu machen und ihre eigene Logik auszuschalten, wenn es ihr Weltbild stören würde, dass es nicht so wäre.
Ja.
Also wenn du intelligente Menschen hast, die an eine flache, also die an eine Verschwörung der NASA glauben, die uns allen seit 100 Jahren erzählt, dass die Erde eine Kugel wäre, weil sie dadurch ein Budget für Raumfahrt kriegen, was sie dann heimlich versaufen können. Das ist die Theorie.
Ein kleiner Schluck für einen Menschen, ein großer Schluck für die Menschen.
Das ist die Theorie. Die ist ja auch dieses, dass die UNO dahinter steckt. Und die UNO, das ist ja auch immer noch die Gemeinde, die UNO hat ja noch im Logo die flache Erde drin. Da sieht man ja noch, also die wenn man sich die Erdkarte, die sieht genauso aus, wie sie quasi in der flachen Erde Welt aussehen würde, die Weltkarte. Also Menschen sind offensichtlich auch Menschen, die man gemeinhin als sehr intelligent bezeichnet oder ziemlich intelligent bezeichnet, sind offensichtlich bereit, sehr, sehr krude Dinge zu glauben, solange es ihrem Weltbild hilft. Und
meine These ist auch, dass solche Sachen auch deswegen gut gedeihen können, weil so viele Informationen verfügbar sind.
Klar.
Und das hört sich erstmal paradox an, ne, weil man halt immer so sozusagen diese aufklärerische Idee ist ja immer irgendwie, ja, mehr Informationen ist gut und damit kann man halt sozusagen Irrglaube auch aus der Welt schaffen. Aber der Punkt ist halt, wenn du halt viele Informationen hast, für viele Leute zugänglich, dann kannst du halt aus diesen Informationen sehr, sehr beliebig cherrypicken, um dann halt dein Weltbild damit argumentativ zu rechtfertigen. Und da ist dann eben die Frage,
ja,
ob nicht dieses ganze Instrument, sozusagen das aufklärerische Instrument der Kritik und der Argumentation, ja, ob das nicht irgendwie sozusagen Flaws bekommt ab einer bestimmten Skalierung von Wissen, weil bisher war es halt so, dass halt sozusagen eine gute Argumentation sozusagen auch immer sozusagen eine Methode war, Wahrheit zu generieren, ja. Und mittlerweile ist es so, dass du halt eben dadurch, dass du so viel Wissen zugänglich hast und so viele Argumente daraus generieren kannst, dass du nicht unbedingt nur der Wahrheit, sondern auch dem Gegenteil damit dienen kannst.
Nein, nicht nur das, sondern es ist ja auch, es ist halt tausendmal einfacher, Bullshit zu produzieren als Wahrheit. Und darum wirst du auf jedes Körnchen Wahrheit, was du findest, tausend Körner Bullshit finden. Also es ist es ist nicht so, dass das irgendwie ausgeglichen ist, dass auf der einen Seite steht die Wahrheit und auf der anderen Seite steht die Lüge oder der Bullshit oder wie auch immer dass man das jetzt nennen will, sondern es ist auf der einen Seite ist relativ wenig Wahrheit und auf der anderen Seite ist ein Riesenberg an totalen Blödsinn.
Aber meinst du, das ist so die Verteilung? Also so sehe ich das jetzt nicht. Also es gibt eine Menge Bullshit, keine Frage.
Ich sag jetzt nicht, dass es exakt tausendmal sind, aber wenn ich mir so, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du einen Artikel in irgendeiner Zeitung liest, dass da einfach irgendwie Blödsinn drin steht, weil die Person, die den Artikel geschrieben hatte, so richtig viel Ahnung davon nicht hatte?
Ja gut, aber das ist jetzt was anderes, ne?
Also, dass
halt ein Artikel Fehler enthalten kann oder dass irgendwelche Sachen Fehler enthalten können, ist etwas anderes als eine bewusst völlig verdrehte
anderes Beispiel. So, ja? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Artikel, den du liest, in Wirklichkeit auf einem PR-Artikel eines Unternehmens basiert, das dir irgendwas andrehen will, was du eigentlich gar nicht brauchst, und der Journalist, der den Artikel geschrieben hat, das nicht durchschauen konnte?
Ich würde sagen, bei der aktuellen journalistischen Landschaft, also innerhalb des Journalismus, würde ich da jetzt höchstens von unter 10% ausgehen.
Aber es ist auf jeden Fall, also auch in den ganz, ganz klassischen Mainstream-Medien ist das sozusagen vertreten. Ich glaube auch, dass so in den Mainstream-Medien, also Mainstream-Medien meine ich jetzt übrigens positiv. Also ich als Abgrenzung zu den wirklichen Bullshit-Müllhalden, die Focus Online und diesen ganzen Sachen. Focus
Online ist aber auch Massenmedium, als Mainstream-Medium.
Gilt als Mainstream-Medium. Es gibt Medien, die einen gewissen Qualitätsanspruch haben. Denen passiert sowas manchmal. Denen rutscht sowas auch unter. Ungenauigkeiten oder sowas. Oder dass sie halt einen Bias haben, der einfach in ihnen drin steckt, den sie nicht rauskriegen oder nicht rauskriegen wollen, wer weiß. Aber auf der anderen Seite hast du halt irgendwelche, gerade jetzt im Social Web, hast du halt diese Leute, die Artikel produzieren, die möglichst viele Klicks kriegen. Und das sind halt Artikel, die Leute auffühlen und ihre Vorurteile bestätigen, also rassistische Scheiße, in denen es darum geht.
Wo würdest du da BuzzFeed einordnen?
Ich glaube, BuzzFeed würde ich eher bei den seriösen Medien sehen. Also ich glaube, an der Wahrheit interessierten Medien, sagen wir es mal so. Mhm. Ich glaube, dass BuzzFeed ist auf der einen Seite, bedient es die Mechanismen, also ich glaube, dass darum verwechselt man es leicht, es bedient halt die Mechanismen ganz gut.
Das Boulevard.
Das Social Webs bedient es sehr gut.
Web Boulevard.
Ja, auch, aber nicht nur. Also BuzzFeed hat ja durchaus auch schon mal einige größere Stories. Und ja. Ich glaube, das ist das, wo sie hinwollen. Ich weiß nicht, wo sie hinwollen, keine Ahnung. Aber ich sehe da einen Willen zur Aufklärung sozusagen. Und es gibt halt furchtbar viele Seiten, die diesen Willen überhaupt nicht mit sich bringen. Also ich sag jetzt mal sowas wie PI News oder Deutsche Wirtschaftsnachrichten oder sowas.
Ja, das ist schon krass, ja.
Wo wirklich einfach alles im Zweifelsfall erlogen wird, um halt der eigenen Ideologie oder dem eigenen Geldbeutel oder was auch immer gerecht zu werden. Und es ist halt, und damit meine ich das, es ist halt wesentlich einfacher, einen Artikel zu schreiben, in dem ein böser schwarzer Mann eine blonde weiße Frau vergewaltigt, als die dutzenden Artikel, in denen sowas behauptet wird, zu widerlegen. Und insofern, ich glaube, dass es einfach, das Web besteht halt wie alles zu 99% aus Scheiße. Und irgendjemand muss die Scheiße da reinbringen. Weil Scheiße leichter zu produzieren ist als Wahrheit.
Aber ich finde das interessant, also diese Ambivalenz, die wir gerade drin hatten mit dem Begriff des Mainstream-Mediums, ne? ist ja interessant, ja. Weil ich meine, wir beide kommen ja auch so ein bisschen aus diesem ganzen Blogging heraus und wir hatten ja auch so ein bisschen so diese, wir haben uns ja auch mal so ein bisschen als, zumindest so teilweise als Opposition zum Mainstream gesehen, wenn wir publiziert haben und haben das ja auch so ein bisschen zelebriert. Und diese Fackel wird jetzt weitergetragen von Leuten, die wir nicht mehr sympathisch finden. Mhm. Und die das halt dann auch sozusagen nochmal sehr eskalativer irgendwie formulieren im Sinne von Lügenpresse und so weiter und so fort. Kennen wir ja den Diskurs. Aber ich finde das interessant, weil wenn wir zum Beispiel nochmal diese zurück zu Donald Trump und Bernie Sanders, ne? Mhm. Sind halt beides ja Kandidaten außerhalb des Establishment. Und in den USA ist ja auch gefühlt, sozusagen gerade so.
Also ich meine, Bernie Sanders gefühlt, ist Senator seit Jahrzehnten. Also das ist.
Ja, aber er ist irgendwie relativ neu in der Demokratischen Partei, ne?
Also er ist unabhängiger. Ich weiß gar nicht,
Er war ganz lange unabhängiger und jetzt ist er irgendwie erst seit kurzem in der Demokratischen Partei, um dann sozusagen die Demokratische Partei auch als Plattform für seine Präsidentschaftsgeschichte da sozusagen zu machen.
So genau weiß ich das nicht, aber es klingt plausibel, ja.
Was auf jeden Fall relativ offensichtlich ist, ist, dass das Establishment sowohl der Demokratischen Partei gegen Sanders ist, wie genauso wie das Establishment der Republikanischen Partei gegen Trump ist, dass die Establishment-Medien in dem ganzen Zirkus beide gegen Trump und gegen Sanders sind, ja. Und also im Endeffekt.
Aber sie trotzdem zumindest Trump unterstützen.
Genau.
Aufgrund ihrer Mechanik, weil sie ihm halt ständig.
Ja, genau. Also unfreiwillig unterstützen sie Trump. Ich finde das sogar interessant. Also sogar Vox News und Trump sind ja Spinnefeind, ja.
Ja.
Und das heißt, also Trump hat auch in den Massenmedien überhaupt keinen Support und Sanders sowieso nicht. Und sie sind dann natürlich auch von den entsprechenden Wahlkampfspendentöpfen des Establishment abgeschnitten. Also es ist eine dreifache Unabhängigkeit dieser Kandidaten. Medial, parteimäßig und parteistrukturmäßig und finanziell, ja. Und das finde ich echt krass. Also, und da ist ja sozusagen momentan, also diese ganze Präsidentschaftsdebatte geht ja die ganze Zeit nur um Establishment versus Nicht-Establishment. Mhm. Was ich übrigens dass die Gefahr auch darin sehe, wenn jetzt dann irgendwie Trump versus Hillary Clinton rauskommt, total. Dann kann Trump diese Anti-Establishment-Karte super wunderbar spielen.
Hillary Clinton ist das Poster-Child dessen, wogegen Trump vorgibt zu sein.
Auf jeden Fall. Das ist der ideale Match. So, ne? Das ist schon echt krass. Und wenn sie jetzt auch noch irgendwie so genau an dieser Stelle auch sehr, sehr verwundet ist durch Sanders, weil das ist natürlich auch genau der Punkt, an den Sanders auch sie piekst. Ne?
Aber ehrlich gesagt, besser Sanders buddelt es jetzt aus, als dass Trump das dann, wenn es dann in den richtigen Wahlkampf geht, ausbuddelt.
Ja, also ich hätte, glaube ich, ich würde fast sagen, ich würde lieber Sanders versus Trump sehen, weil ich glaube tatsächlich, dass Sanders
die Chancen werden
Trump besser hantieren könnte, ja.
Also das ist, ich glaube, Trump hätte gegen beide keine Chance nach aktuellen Umfragen.
Das
kann natürlich immer noch sein, dass, also ich meine, wenn er nicht total dumm ist, was ich nicht ausschließen möchte, dann würde er, sobald er Präsidentschaftskandidat wäre, seine Strategie nochmal ganz massiv ändern, weil er halt plötzlich nicht mehr nur noch den paar Irren bei den Republikanern gerecht werden muss, sondern wirklich eine Mehrheit der Bevölkerung auf seine Seite ziehen müsste. Und das dürfte mit den aktuellen Parolen hoffentlich möglich sein.
Da wird er nochmal Kreide fressen, wenn er dann...
Eine andere Chance hätte er nicht. Bernie Sanders würde übrigens gegen alle schon vor längerer Zeit gegen alle republikanischen Präsidentschaftskandidaten besser dastehen als die. Also gibt's ja so Umfragen so in einer Wahl, bla 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 gegen bla bla bla.
Man darf auch nicht vergessen, dass der Cruz, der ist ja eigentlich noch durchgeknallter als der Trump, ne? Also
er ist halt anders Trump durchgeknallt.
Der ist komplett anders durchgeknallt, aber ich finde auch gefährlicher, weil ich glaube, es im Gegensatz zu Trump glaubt Cruz an das, was er sagt. Und zwar aus innerstem Herzen.
Ich glaube auch, dass Trump auch einige Sachen sagt, die Cruz halt einfach nicht ausspricht. Und also das war jetzt ja so ein schöner Fall, wo Trump angeschossen wurde und ihm das erst, also das dreht sich ja gerade so ein bisschen. Also es war ja, Trump war ja unverwundbar und das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Also er ist immer noch sehr stark und aber es ist klar, dass er durchaus auch
Was ist denn seine Wundestelle oder seine?
Naja, er hat zum Beispiel, war das jetzt, dass er neulich, wurde er quasi in einem Interview, wurde er gefragt, ob er denn findet, also er ist gegen Abtreibung, bla bla bla, ob er denn findet, dass man Frauen bestrafen sollte, die abtreiben. Und er hat sich ewig rumgewunden um diese Antwort, also so in seiner typischen Manier. Und irgendwann hat er gesagt, ja, also ich finde schon, dass da irgendeine Art von Bestrafung dann angemessen wäre, sozusagen, für diese
Frage. Also Trump hatte ja irgendwie, das war auch so ein Punkt, wo Trump immer sehr unterschiedliche Positionen hatte, ne?
Er hat dieses Interview gegeben und dann hat offensichtlich seine Kommunikationsabteilung mitgekriegt, oh mein Gott, was ist jetzt schon wieder los? Und er hat innerhalb von der nächsten 3 Tage irgendwie 5-mal seine Position gewechselt oder sowas zu dem Thema.
Ja. Nee, das ist auch klar. Also das war von Anfang an klar, dass er ein mega Opportunist ist, der das sagt.
Aber das hat ihn so ein bisschen angeschossen. Also das hat ihm auch geschadet, diese ganze. Wobei, wenn du Ted Cruz, er würde es natürlich niemals sagen und er würde es wesentlich besser formulieren und weiß der Teufel was, aber wenn du ihn fragst, ob Frauen bestraft werden sollten, die abtreiben, würde er natürlich, wenn keine Kameras dabei sind und niemand ein Aufnahmegerät hat, würde er sagen, natürlich. Wofür braucht man denn Gesetze?
Er derjenige so, nein, auf keinen Fall sollten diese Frauen bestraft werden. Wir sollten nur sie ganz schnell vors jüngste Gericht stellen und das heißt also Todesstrafe.
ja, also quasi. Und no, der Typ...
Soll Gott sie bestrafen.
Und der Typ ist halt... Und das ist ja das Lustige, dass so die Republikaner immer glaubten, dass sie die Stimme der Bevölkerung hinter sich haben, sozusagen, weil sie ja und dass die Bevölkerung eigentlich an vielen, vielen Punkten, also so was so diese Marktradikalität angeht und so, und der Markt soll es schon richten, eigentlich die auch republikanische Wähler schon seit Jahrzehnten damit nicht mehr übereinstimmen, mit dieser ganzen Meinung, weil halt in Amerika. Weil es halt langsam offensichtlich wird, wo diese ganze Politik, also weil es auch dem Letzten klar wird, dass diese Politik des, hey, wenn wir die Steuern für die Reichen senken, dann werden sie bestimmt einen Teil davon auch den Armen abgeben, dass sich diese Theorie überhaupt nicht bewahrheitet hat. Und dass es halt große Teile der Bevölkerung gibt in diesem Land, denen es seit mindestens 10 Jahren eher schlechter geht als besser.
Auf jeden Fall.
Und die sehen, dass es dem Land gut geht und dass die Rezession vorbei ist, aber dass sich das null auf ihre Gehälter auswirkt, eher negativ, wenn überhaupt. Und viele davon, auch Republikaner, sind oft nicht total doof. Und die sehen das. Und das ist plötzlich was Trump total anspricht, weil Trump halt dieser Konservative ist. Das
ist so ein bisschen die CSU, ne? Also so ein bisschen so dieser rechts, aber dann doch irgendwie auch sozialdemokratisch.
Ja, und zum Beispiel auch diese hohe Mauer, für die er eintritt. Das ist ja viele Republikaner haben ja dieses, dass sie gegen, also das ist ja, die Republikaner waren lange Zeit waren dagegen, dass Leute ins Land gelassen werden und zu Mexiko und sowas. Und jetzt haben sie in den letzten Wahlen festgestellt, scheiße, wir müssen auch irgendwann mal die Latino-Stimmen kriegen. Die gehen immer an die Demokraten, weil wir halt so total anti-Latino sind. Latino ist ja sowieso so ein spannendes Wort. Und darum haben sie halt angefangen zu sagen, ja, nein, wir stehen natürlich für mehr Einwanderung und bla 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 und wir haben natürlich nichts gegen Latinos und wir wollen natürlich, wir wollen natürlich nicht alle Illegalen aus dem Land werden. Was aber halt auch dazu führt, dass halt der kleine, ultrakonservative Amerikaner sich denkt, oh, die nehmen uns unsere Arbeitsplätze weg, bla 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 bla. Und plötzlich fühlen sich diese Leute nicht mehr vertreten von diesen Republikanern. Und plötzlich hast du jemanden wie Trump, der sagt, Mauer hoch, alle rausschmeißen.
Insofern hast du da ja eine ziemlich gute Divide zwischen Cruz und Trump wahrscheinlich, ne? Also
ja, auch da. Also es ist halt Und man muss auch sagen, diese Mauern öffnen oder beziehungsweise Leute ins Land lassen, ist auch wirtschaftsfreundlich. Weil das natürlich für die boomende Wirtschaft billige Arbeitskräfte bedeutet. Wenn die Amerikaner keinen Bock haben, für irgendwelche Billiglöhne zu arbeiten. Und insofern fühlen sich dann diese Leute von jemandem wie Trump deutlich besser verstanden. Und aber der Typ ist so irre. Der Typ, ja, ist so klar. Durch. Also das ist so.
Aber das ist, es ist interessant. Also ich finde ja interessant, weil er macht ja dieses nationalistische Argument sozusagen stark, zu sagen, wir müssen die Grenzen schließen.
Das ist übrigens auch,
und das sagt er ja nicht nur. Ja, genau. Also ganz kurz bei Trump
nochmal. Ja, okay.
Er sagt halt irgendwie, wir müssen die Grenzen schließen, und zwar nicht nur für die Einwanderung, sondern natürlich auch, was Wirtschaft angeht. Also er will ja tatsächlich auch dafür sorgen, dass Wirtschaft irgendwie in Amerika bleibt, irgendwelche Firmen, die nach außen gehen, irgendwelche Zölle irgendwie aufdrücken, will da Wirtschaftskriege anzetteln mit China und so weiter und so fort. Also halt so wieder Richtung zurück zu Grenzen, Nationalstaatszölle und so weiter und so fort. Ne? Freihandel gegen Freihandel und so weiter und so fort. Gegen TTIP übrigens auch, ne? Mhm. Und das finde ich so interessant, weil das ist da berührt, und da sieht man dann auch bei Sanders, dass Sanders hat ja da in weiten Teilen ähnliche Positionen, ja. Und in Europa ist diese Position ja auch sehr populär, also sowohl bei der Linken als auch bei der Rechten, muss man gucken, so TTIP zum Beispiel ist ein riesengroßes Thema, bei Pegida ist ein riesengroßes Thema, bei diesen ganzen Mahnwachenwichteln und so weiter und so fort, also im rechten Lager hier in Deutschland ist TTIP richtig groß, und bei den Linken natürlich auch. Ja. Und du hattest jetzt, und das vermischt sich jetzt aber mittlerweile hier in Europa so ein bisschen mit dieser EU-Feindlichkeit. Also das heißt, also die rechten Strömungen, die so diese EU-Feindlichkeit herantragen, haben sich auch dieses TTIP-Thema bemächtigt, und es wird sozusagen als eins assoziiert. Ne? Also du hast so auf der einen Seite TTIP, auf der anderen Seite die EU, aber beides ist ja irgendwie auch so Freihandel, was aber irgendwie unsere nationale Souveränität irgendwie schwächt. Ja, und da kannst du so ein ähnliches Narrativ ansetzen. Und irgendwie hat man gerade das Gefühl, also es gab jetzt gerade in Dänemark halt so eine Wahl, so eine Volksabstimmung. Dänemark war es, glaube ich. Dänemark, eine Volksabstimmung zu... Ja. Nee, Holland, stimmt, du hast recht.
Okay.
Das war Holland, habe ich verwechselt. In Holland gab es eine Volksabstimmung zu der Frage, ob ein Assoziationsabkommen mit der Türkei gemacht werden soll und so ein Kram. Und das war halt dann relativ krass auch von so Rechten, aber auch von Linken. Leuten, Bewegungen halt instrumentalisiert worden mit so einer, ja, wir müssen jetzt hier unserer Fremdbestimmung auch mal ein Nein entgegensetzen, und tatsächlich haben die sich durchgesetzt und haben dann diese das dann halt so mit Nein bestimmt. Und ich habe das Gefühl, dass so momentan in Europa, aber auch in Amerika halt so eine komische Querfront gegen Globalisierung sich gerade zusammensetzt. Ne? Also Querfront bedeutet ja so, linke und rechte Kräfte arbeiten zusammen an einem Thema. Und das haben wir hier in Deutschland auch schon länger. Und in Europa sehen wir das überall. Und ich habe das Gefühl, eben thematisch bei Trump und bei Sanders sieht man das auch schon. Mhm. Und ich finde das dann am Ende auch gefährlich, weil weil am Ende geht es dann halt doch irgendwie in Richtung nationalistische Tendenzen.
Ja, also ich muss mal dazu sagen, ich finde, es ist nicht schwer, gegen TTIP zu sein. Und das hat, ich finde, man muss kein Nationalist sein, um TTIP scheiße zu finden. Weil überhaupt die Bedingungen, unter denen dieses Vertragswerk gerade entsteht und unter denen es, in dem es hinter vorgehaltener Hand so getan wird, als ob es einer demokratischen Kontrolle unterzogen werden dürfte, in denen Bundestagsabgeordnete in Lesesaalen hin und wieder mal ein bisschen darin rumblättern dürfen. Ich finde, das macht für mich dieses ganze Vertragswerk eines zutiefst antidemokratischen Eindrucks. Und ich glaube, der Grund dafür ist, weil die Sachen einfach, die da drin stehen, nicht so toll sind für große Teile der Bevölkerung oder die größten Teile der Bevölkerung in den jeweiligen Ländern. Und man muss einfach mal sagen, dass so dieses Versprechen Globalisierung, Obwohl, das war so dieses Versprechen gab's ja nie so hundertprozentig, aber so dieses, dass die Globalisierung nur wenigen Firmen, die sich dadurch flexibler bewegen können, hilft, aber den einzelnen Leuten halt nicht. Ja, da ist halt was dran. Also was hat denn ein Arbeiter, der seinen Job verliert in Missouri, von der Globalisierung? Außer sein Fernseher ein bisschen billiger ist, was ihn am Anfang gefreut hat, aber in dem Moment ist jemand deswegen seinen Job verliert, natürlich nicht mehr. Und ich sehe halt nicht, dass es da irgendwelche Anstrengungen gibt, dafür zu sorgen, dass eben nicht nur ein paar Unternehmen davon profitieren, von dieser ganzen Entwicklung, sondern auch sozusagen, dass das auch bei den Menschen ankommt, um das mal ein bisschen platt auszudrücken.
Das ist der Punkt, aber Max, es kommt ja bei den Menschen an.
Es kommt
bei den Menschen an, aber es kommt eben nicht beim Amerikaner an, es kommt nicht beim Europäer an, sondern es kommt bei den Leuten in Indien an, es kommt bei den Leuten in China an. Natürlich, guck dir doch mal an, wie die wirtschaftliche Entwicklung der letzten 10 Jahre in Indien, China und so weiter in den ganzen asiatischen Raum passiert ist. Die haben sich die letzten 10 Jahre, keine Ahnung, wahrscheinlich vervierfacht, was die Wirtschaftsleistung angeht, was den Lebensstandard angeht und so weiter und so fort.
Wirtschaftsleistung
steigert ja auch
kontinuierlich.
Aber nicht in dem Maße.
Nee, nicht in dem Maße. Das nicht. Aber
und das heißt, lass mich mal zu Ende reden, bitte, Max. Ja, also es ist einfach so, dass diese Globalisierung natürlich auch eine Umverteilung ist. Das ist keine Frage. Es ist eine Umverteilung von den reichen Ländern in die armen Länder.
Ja? Ist es das?
Aber das natürlich ist es das.
Das glaube ich nicht.
Das guck dir doch mal die Zahlen an. Das ist einfach so.
Guck mir gerne die Zahlen an, aber wäre jetzt die spannende Frage, welche Zahlen. Aber ehrlich gesagt habe ich nicht den Eindruck, dass das so ist. Ich habe das Gefühl, dass das im Wesentlichen also ich weiß, dass es China und Indien besser geht, bla bla bla. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Globalisierung eher eine Umverteilung von unten nach oben ist. Wie sehr viele Entwicklungen.
Das gibt es auch. Also es gibt halt auch diese gewachsene Einkommensschere. Das sehe ich auch. Aber das ist nicht die einzige und vor allem nicht die größte Umverteilung. Die größte Umverteilung ist wirklich von den traditionellen Industriestaaten, den starken europäischen, den amerikanischen und so weiter und so fort, hin in neue Länder nach Südamerika, Mittelamerika, nach Asien, teilweise auch nach Afrika und so weiter.
Südamerika kommt, glaube ich, so ziemlich quasi gar nichts davon an. Also ich wüsste jetzt nicht, welche Produktion von irgendwas in Südamerika liegt, außer Öl. Und vielleicht
die letzten 10 Jahre ging da schon auch einiges voran.
Welches Land denn? Brasilien zum Beispiel. Brasilien demonstrieren gerade die Leute wegen Impeachment. Der einzige Grund, warum es Brasilien gut ging, war, weil der Ölpreis hoch war und Brasilien halt viel Öl hat. Und jetzt ist der Ölpreis wieder unten und jetzt geht es Brasilien wieder scheiße. Und die ganze Korruption tritt an den Tag, die es schon immer gab. Und die Leute drehen durch und sind gerade dabei, die Präsidentin abzusetzen.
Naja, du musst dir wahrscheinlich nochmal so ein Video von Hans Rosling anschauen. weltglobalmäßig steigt der Lebensstandard.
Nee, das ist
und so weiter und so fort.
Das liegt
an der Globalisierung. Natürlich liegt das an der Globalisierung. Natürlich liegt das daran der Umverteilung von Jobs und von Einkommen.
Das finde ich tatsächlich, da hast du gerade viele Sachen in eins gepackt, die ich weiß nicht, ob die alle so in eine Sache reingehören. Also zum Beispiel, dass ein bisschen was da ankommt, will ich gar nicht bestreiten. So, dass das vielleicht auch an der Globalisierung liegt. Dass es den Leuten da besser geht, glaube ich, liegt aber zu einem Großteil auch daran, dass die medizinische Versorgung besser geworden ist, dass Güter, die in China produziert werden, billig nach da exportiert werden können, also dass die Produktivität generell zunimmt, also dass plötzlich Leute relativ billig ein Fahrrad kaufen konnten, das sie sich vielleicht vor 10 Jahren noch nicht leisten konnte, weil es nicht so billig produziert werden konnte. Aber ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob da beim durchschnittlichen Fabrikarbeiter in China irgendwie die Gehälter in den letzten 10 Jahren nennenswert gewachsen sind. Wäre tatsächlich mal eine spannende Zahl. Und Also,
Es sind vor allem die Jobs gewachsen. Es sind auf jeden Fall, es sind die letzten 10 Jahre sind auf jeden Fall, keine Ahnung, haben sich die Jobs verzehnfacht.
War dann vorher nur 10% der Leute in der Arbeit? Oder? Also,
Die waren halt vorher, die waren halt entweder self-employed oder auf dem Land. Ne? Es war ja vor 10 Jahren waren noch eine ganze Menge, hattest du in China noch eine ganze Menge Leute,
die auf dem Land gelebt haben. Man hört jetzt in China nicht so irre viel man hört immer von diesen Wanderarbeitern. Ich weiß jetzt nicht, wie schlimm das tatsächlich ist, aber nach allem, was ich gelesen habe, klingt das nicht so, als ob da eine wachsende Schicht von Leuten im relativen Wohlstand ist, sondern als ob da
doch auf jeden Fall,
Leute einfach massenhaft ausgebeutet werden und schnell ausgetauscht werden, wenn sie nicht dem entsprechen, wobei dann mit der natürlich auch immer gerne Schindluder getrieben wird mit solchen Meldungen. Ich glaube, dass tatsächlich nur ein Bruchteil davon da ankommt. Und der größte Teil.
Also wenn die Jobs, ist schon mal, ne, wenn die, das ist doch was konkret auch, was Trump und Sanders adressieren. Das sagen die doch ganz offen. Die sagen, die Jobs, die wir hier haben, gehen ins Ausland, gehen nach Südostasien.
Ich glaube, die
sagen das doch.
Ja, das sagen sie, aber das heißt ja nicht mal, dass es stimmt. Also Trump lügt, ja. Punkt.
In dem Fall glaube ich tatsächlich
nicht. Ich glaube, dass ein Teil der Jobs geht natürlich nach China rüber. Ein Teil, der größte Teil der Jobs wird aber wegen steigender Produktivität und wegen steigender Automatisierung einfach überflüssig. Ich glaube, das ist einfach das Ding. Du brauchst in der Landwirtschaft halt einfach deutlich weniger Leute, als du früher noch brauchtest. Du brauchst für die Produktion von vielen Gütern deutlich weniger Menschen, als du früher brauchtest. Und das ist eigentlich eine sehr gute Sache. Wenn es denn so wäre, dass die Gewinne, die daraus entstehen, halt auch unter den Leuten verteilt werden, deren Jobs überflüssig geworden sind. Aber das ist im Augenblick schlicht und ergreifend nicht der Fall. Sondern du hast halt.
Ja, also ich würde, ja, das stimmt schon auch, aber ich würde schon auch sagen, dass diese Abkapplungsbewegung und die Argumentation, dass Jobs abfließen ins Ausland, durchaus reell ist. Und das aber im Endeffekt dem einen Riegel vorzuschieben, definitiv ein nationaler und ich finde sogar nationalistischer Ego-Trip ist.
Ich glaube, was noch viel schlimmer ist, ich glaube, es wird einfach nicht funktionieren. Also ich glaube nicht, dass du auf Dauer deine Position auf dem Weltmarkt verbessern kannst, indem du Produkte von außen mit irgendwelchen Strafzöllen belegst oder sowas. Ich halte von diesem Nationalismus, der da mitschwingt, halte ich überhaupt nichts. Aber ich finde trotzdem, dass man einfach diesen Menschen, die da sind, und ihnen jetzt, im Endeffekt zu sagen, hey, okay, dir geht's schlechter und du hast jetzt keinen Job mehr, aber sieh doch mal, dafür hat jemand in China einen Job, hilft den Leuten jetzt auch nicht irre viel. Und man muss diesen Menschen irgendeine Perspektive geben. Und das ist sträflich vernachlässigt worden. Und irgendwann gehen die Leute halt auf die Barrikade. Was haben sie denn für eine Wahl? Und ich finde es ja auch zum Beispiel, wenn man sich Deutschland anguckt, Deutschland geht es wirtschaftlich auch gut. Alle sagen immer, allen geht's gut. Aber die Gehälter wachsen einfach nicht. Seit Jahrzehnten nicht nennenswert. Und die Unterschicht oder die unteren Schichten, denen geht es eher schlechter als noch vor 10 Jahren, obwohl es auch da der Wirtschaft eigentlich ganz gut geht. Und da liegt das halt nicht so, dass die deutsche Wirtschaft sagt, ja, aber eure ganzen, wir verdienen ja kein Geld mehr, sondern es wird jetzt alles in China verdient. Nein, Deutschland wird sehr, sehr gutes Geld verdient, aber es kommt halt nicht mehr da an, wo es vor 20 Jahren noch angekommen ist. Und ich glaube, das ist der Frust, den die Leute schieben. Ich glaube, dass sie das, Nationalismus ist da einfach die schöne, leichte Erklärung dafür, um sie bei der Laune zu halten.
Ja, also ich sehe auf jeden Fall diese ganzen Tendenzen, die sich mittlerweile ja, wie gesagt, auch hier zumindest gegen Europa wenden. Ich sehe die momentan echt sehr kritisch und ich glaube, dass dieses Aktivieren oder dieses Ansprechen von egoistischen Reizen im Sinne von, ne, irgendwie hier, da nimmt euch jemand was weg und so, das halte ich halt für eine zunehmend schwierige Geschichte. So.
Ich halte davon nicht das Geringste, um Himmels Willen. Also das ist nicht, dass ich jetzt irgendwie den Eindruck erwecke, dass ich hier irgendwelche nationalistischen Klischees unterstützen will oder sowas, möchte ich überhaupt nicht. Also ich bin da, das ist meine Ideologie, dass ich gegen Nationalismus bin und dass ich das nicht mag. Ich muss aber auf der anderen Seite auch sagen, dass dieses Europa, für das ich, von dem ich geträumt habe, und für das ich gesagt habe, ja, das möchte ich, dass das Realität wird, dass das schlicht und ergreifend nicht Realität geworden ist, sondern dass wir in einem Europa leben, was, wie ich finde, dem eigenen Anspruch nicht gerecht geworden ist. Und wie man jetzt im Umgang mit den Flüchtlingen sieht, wie man im Umgang mit Griechenland eigentlich noch viel schlimmer sieht. Also mit den Flüchtlingen, dass man mit fremden Scheiße umgegangen ist, das ist ja leider traurige Realität quasi schon immer gewesen. Aber wie halt mit den eigenen Leuten umgegangen wird da in Griechenland, wie in dieser ganzen Euro-Krise, wie Länder zurechtgeschrumpft worden sind und ohne Rücksicht auf Verluste. Und was zu Massenarbeitslosigkeit in vielen europäischen Staaten geführt hat, etc. pp. Wir waren alle dabei. Und das ist nicht das Europa, von dem ich irgendwann mal geträumt habe. Also wenn dieses Europa untergeht, dann finde ich den Verlust. Also es wäre das Eingeständnis eines schon, wie ich finde, schon lange eingetretenen Verlust. Und ich fände es einen historischen Rückschlag, ohne Frage, weil dann ist für die nächsten 100 Jahre die Chance nicht mehr da, das mal zu machen. Und dann sind wahrscheinlich irgendwelche Kriege die nächste Stufe und sowas. Also ich fände das nicht gut. Aber dieses Europa ist nicht das, von dem ich geträumt habe. Und
nee. Ja, ich meine, klar, also ja.
Also, und das ist das Element, wo die Linke und die Rechte verbunden wird. Weil halt
aber,
für die Rechten, für die rechten Konservativen, die schon immer ein bisschen nationalistisch war, die wollten noch nie so richtig was von Europa hören, wobei das stimmt ja auch nicht ganz. Also ich meine, die europäische Einigung wurde ganz maßgeblich von Helmut Kohl, einem eher konservativen Politiker, vorangetrieben. Und
aber sicherlich keinen nationalistischen.
Keinen nationalistischen. Und auf der linken Seite hast du halt die Utopisten, die sich erhofft hatten, dass irgendwas ganz Tolles entsteht aus Europa, die, zu denen ich mich vielleicht auch selber zählen würde, die sich jetzt auch getäuscht sehen. Und da finde ich, ist das dann schon nachvollziehbar, dass das...
Also ganz kurz, ich finde Europa als Utopie funktioniert nicht. Da bin ich absolut bei dir. Und ich glaube, das ist ein falscher Anspruch. Aber Europa funktioniert verdammt gut als ein institutionelles Gebilde des Aushandelns von Kompromissen, was Politik am Ende des Tages halt einfach immer ist. Ja, und ist so. Ja, also ich finde schon, die Institutionen von Europa funktionieren verdammt gut. Wenn ich mir angucke, was das Europäische Parlament macht, wenn ich mir anschaue, was die Kommission macht, wenn ich mir anschaue, was da passiert, finde ich das größtenteils sehr viel besser als das, was irgendwie in Deutschland passiert. Und wenn etwas irgendwo kaputt ist, ja, dann, wenn Europa an etwas kaputt ist oder wenn Europa an etwas krankt, dann ist es nicht Europa, nicht die europäischen Institutionen, sondern sind es die Nationalstaaten und deren Egoismen. Und das war das Problem bei Griechenland. Das ist die aktuelle Probleme bei den bei der Flüchtlingskrise und so weiter und so fort. Das sind die Egoismen der Einzelstaaten, die sich abschotten, die sagen so, nein, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht hier zahlen, wir wollen keine Flüchtlinge aufnehmen, wir wollen dies nicht und so weiter und so fort. Und die sich dann, wo dann die Einzelstaaten versuchen, sich gegenseitig mit ihren Egoismen auszuspielen. Das ist das, wo Europa dran krankt und nicht Europa in seiner Konstruktion.
Daran krankt es auch. Aber ich meine zum Beispiel, also wir haben hier die EU-Kommission, die nicht demokratisch legitimiert ist nach wie vor, sondern die einfach irgendwie, wer wählt die EU-Kommission? Wie kommt die zustande?
Kommt zustande, indem die Regierungen der Einzelländer Kommissare bestimmen. Und deswegen sind die schon auf eine Art demokratisch legitimiert, weil die Regierungen sind über Bande demokratisch legitimiert. Also ungefähr so legitimiert, wie der Bundespräsident
legitimiert. Genau, der zum Glück quasi keine Macht hat. Also das würde ich jetzt so, dann das Zweite, so, also was so an aus Europa kommt, was ich da so regelmäßig sehe, ist also ich, was mir einfällt, ist jetzt hier da Julia Rediger, wo sie so unfassbar gut für die Panoramafreiheit gekämpft hat. Was ja kurz vorm Untergang war, ich sehe halt diese Netzneutralität, wie die jetzt da quasi auf europäischer Ebene ein bisschen wie so nicht klar ist, in welche Richtung, da sind ja tatsächlich wohl noch mehrere Richtungen möglich, wie sich die entwickeln kann, die Netzneutralitätsdebatte in Europa. Wie das auf jeden Fall.
Wie gesagt, Europa als Utopie funktioniert nicht, ne? Also das will ich
jetzt nicht sagen. Naja, aber das sind jetzt.
Sagen, das ist alles super, super geil, aber es sind funktionierende Institutionen.
Wir haben ein schönes Parlamentsgebäude, oder? Also was meinst du mit?
Nein. Werden Debatten und Regulierungen ausgefochten, dort wird argumentiert und dort kommen Entscheidungen zustande, die zumindest nicht total scheiße sind. Also, sorry, aber das ist, mehr kannst du gar nicht erwarten. Du kannst nicht erwarten, dass alles geil ist. Das funktioniert in der Demokratie nicht, ja. Du kannst nicht erwarten, dass irgendwie du irgendwas wählst und dann werden nur noch gute Entscheidungen
getroffen. Nee, das ist ja gar keine Frage. Aber ich habe schon das Gefühl, dass diese europäischen Institutionen durchaus besser sein könnten, in dem Sinne, dass ich das, also dass einfach, wie stark sind sie im Alltag der Menschen angekommen? Und damit meine ich, für wie wichtig werden europäische Wahlen gehalten innerhalb der einzelnen Nationalstaaten? Wie stark berichten Medien über Dinge, die auf europäischer Ebene passieren? Wie stark ausgeprägt ist der Zusammenhalt innerhalb der Bevölkerung sozusagen gegenüber irgendwelchen anderen EU-Ländern oder ähnliches? Und ich weiß nicht, irgendwie auch dieser Idee, dass ich habe das Gefühl, das könnte alles besser funktionieren. Nicht nur, weil nicht jede Wahl, die ich oder nicht jede Abstimmung, die ich nicht zu meinem zu meinem besten Ergebnis ausgeführt wird, sondern auch, weil ich das Gefühl habe, dass einige Institutionen da kaputt sind. Aber ja, egal.
Aber ich muss trotzdem mal kurz aufs Klo.
Gut, oh Mist. Na toll. Dann pullst du ein MS Pro und ich müsste die ganze Zeit schon mal und kann einfach nicht gehen. Das ist ja.
Dann gehst du danach.
Dann gehe ich danach. Ja. Gut.
Was dann hältst du jetzt dann Europa-Monolog und ich halte danach meinen Europa-Monolog?
Nee, habe ich keinen Bock drauf auf Europa-Monolog. Ich habe. Mal sehen, worüber erzähl. Was ist denn noch so passiert? Was ist denn noch so passiert? Apple ein neues Telefon, das interessiert aber, glaube ich, hier eher nur so am Rande. Das war doch, mach ich mal kurz tagesschau.de auf. Bla bla bla, AfD, oh mein Gott. Ich weiß doch auch nicht. Kann ein bisschen was über unseren Umzug erzählen. Also, oder beziehungsweise, kann ich da was drüber erzählen? Gibt es da irgendwas Spannendes zu erzählen? Hält sich so in Grenzen. Ich kann hier was über das Wetter erzählen, wie es hier so war. Es war nämlich seit Januar, weil es geht ja immer die Geschichte von der Drought in Kalifornien. Und als wir hier wiederkamen, Ende Januar, nee, Anfang Februar, war es hier schön warm und in Deutschland war es Schneegraupel und kalt und sowas. Und dann fing es aber an, hier richtig, richtig zu schütten. Also richtig, richtig Frühjahrsstürme und so. Also ich habe hier jemanden mal nach Hause gefahren mit dem Auto. Und auf der Rückfahrt habe ich tatsächlich, lagen vier Bäume auf der Straße, die so plötzlich, du fährst auf den Highway, plötzlich steht vor dir ein Auto, wieso steht da dieses Auto, dann probierst du auszuweichen und das ist ich hätte es echt nicht gedacht, wie gefährlich das ist, weil man sieht diese Bäume teilweise dann nicht dahinter liegen, weil die halt relativ dunkel sind und dann muss man ziemlich vorsichtig fahren, wenn irgendwie so im Sturm so ein Auto rumsteht. Könnte sein, dass ein Baum fährt und du bist der Nächste, der reingefahren bist, weil man ihn halt nicht so sieht. Und uns ist sogar ein Kabel, also hier so eins von diesen Kabeln, die man in San Francisco immer rumliegen, ist uns aufs Auto draufgefallen. Also es hat hier ziemlich gestürmt in letzter Zeit und es hat so viel geregnet, schon dieses Jahr hat es schon mehr geregnet, als es in einem überdurchschnittlich verregneten Gesamtjahr regnet. Also man könnte vermuten, dass die Drought jetzt vorbei sei, weil jetzt auch irgendwie die ganzen Wasserreservoire und sowas sind wieder relativ voll und ich glaube sogar über dem durchschnittlichen Stand sind. Aber ich habe gerade heute irgendwo gelesen, nee, Drought nicht vorbei, alles immer noch ganz furchtbar schlimm. Ich weiß nicht genau, wie das zusammenpasst. Ich verstehe es nicht so richtig. Aber gefühlt hat man jetzt genug Regen, um es jetzt mal so zu sagen. Ich habe mich entschlossen, über das Wetter zu reden. Ich hatte keinen Bock auf irgendwie Europa und bla bla bla. So, aber jetzt muss ich mal kurz den Raum des Leuchtens aufsuchen. Bis gleich. So, jetzt kannst du hier erzählen, über was du willst. Kannst du über das Wetter in Berlin erzählen?
Oder? Wetter, ich weiß nicht. Also so Wetter, ich fand das Wetter heute interessant. Heute war 10 Grad, relativ kalt, aber trotzdem war es irgendwie doch relativ nett irgendwie. ich liege hier gerade, sorry. Habt ihr das gerade gehört? Nee, ne? Egal. Jedenfalls, ja, Wetter, nee, das interessiert mich nicht. Europa interessiert mich. Ich habe da letztens mit Eva Schulz ein bisschen gechattet über Europa. Ich frage mich ja tatsächlich, ob nicht die junge Generation, die das jetzt alles mit ansieht, wie doch irgendwie so alte Männer und Frauen jetzt überall in Europa daran arbeiten, Europa zu zerstören. Ob die junge Generation, die aufgewachsen ist und sozialisiert wurde mit Sachen wie Erasmus, ja, wo im Endeffekt eine gesamte Generation die Erfahrung gemacht hat, in einem anderen europäischen Land zu leben, zusammen mit anderen Europäern in einem fremden Land zu sein und sich dort zu vernetzen und Erfahrungen zu sammeln und wahrscheinlich die erste wirkliche europäische Generation ist im Sinne von einem gefühlten, echten, gelebten Europa. Ja? Und Eva Schulz, ich weiß nicht, wer sie kennt, hurrablog.de oder hurra.de heißt, glaube ich, ihre Domain, die ist definitiv so eine totales Posterchild von der Europa-Generation. Ne? Irgendwie lebt, hat jetzt gerade in Brüssel gelebt, lebt jetzt gerade in Wien, hat vorher in Hamburg gewohnt, davor in Berlin, davor in etc. Also sie reist praktisch herum und so und ja, jedenfalls, ihr geht das echt ziemlich zu Herzen, was so mit Europa passiert und wir hatten uns darüber ausgetauscht und ich frage mich halt, ob nicht irgendwie da diese junge Generation, die Europa nicht nur als so ein abstraktes politisches Konzept versteht, sondern sich wirklich auch als Europäer fühlt und als Europäer aufgewachsen ist, ob die nicht irgendwann sagt, so jetzt reicht's uns, wir lassen uns Europa von diesen alten Säcken nicht wegnehmen und da irgendwie anfangen zu kämpfen für Europa. Ich frage mich wirklich, wer kämpft für Europa? Wer steht auf für Europa? Wer kann diesen positiven Elan entwickeln für Europa? Und das ist nämlich das Problem, das ich sehe. Nämlich, dass die Rechten relativ leichtes Spiel haben, eben mit dieser Argumentation gegen Europa zu sagen, ja, Europa ist halt dieses Konstrukt, das unserer nationalen Souveränität sozusagen den Atem nimmt, unserer nationalen Souveränität die Möglichkeiten nimmt, frei zu entscheiden. Und natürlich ist das so. Also natürlich, alles, was wir an europäische Institutionen auslagern, kann dann plötzlich eine nationale Regierung nicht mehr verändern, nicht mehr so leicht verändern, weil sie dann eben eingebunden ist in so einen transnationalen Kontext. Das heißt also, diese Argumentation ist relativ klar zu sagen, so hey, alle Kompetenz, die Europa bekommt, ist etwas, was wir, ist eine Einschränkung unserer Demokratie. Ja? Das ist sogar logisch. Und auf der Linken allerdings gibt es überhaupt keine keinen richtigen Gegenpol dazu, die dann eben sagt, weil das Problem ist halt, ich glaube, wenn man als Linker für Europa ist, dann muss man, dann ist man ja als Linker auch für ein politisches Gebilde. Und egal, ob man dieses politische Gebilde jetzt nochmal demokratischer gestaltet, nochmal toller macht und so weiter und so fort, da gibt es ja natürlich viele Möglichkeiten und viel Luft nach oben. Aber am Ende des Tages ist es doch ein politisches Gebilde, das eine Regierung hat, die das Politik durchsetzt, das eine sozusagen Gewalt hat, mit der man operiert. Und das heißt also mit anderen Worten, und das halte ich für schwierig, sich als Linker halt mit so etwas zu identifizieren. Und zwar egal, wie toll das ist und egal, wie gut das gemacht ist und so weiter und so fort. Und dennoch sehe ich keine andere Wahl. Wir haben keine andere Wahl. Es gibt so ein Buch, das ist ganz interessant, das habe ich noch nicht gelesen, aber es wird schon einigermaßen gehypt. Ich habe so ein paar Interviews drüber gelesen und so. Und das fordert im Endeffekt Europa als Republik. Ne? Also wirklich den radikalen Weg weg vom Nationalstaat zu gehen und zu sagen, so nee, was wir brauchen, ist eine Flucht nach vorne. Wir brauchen jetzt ein Europa, das wirklich als eine Republik funktioniert. Und diese Zwischenebene des Nationalstaats, die ist es, die wir loswerden müssen. Und ja, das ist natürlich auch wieder ein sehr verwaltungspolitikmäßiger Ansatz, der vielleicht nicht so total mega sexy ist. Aber ich glaube, ganz ehrlich, es ist eigentlich das, wohin die Linke jetzt gehen müsste, als Pro-Europäer.
Da kann ich ja noch mal ein bisschen was zu erzählen, wie ich jetzt so langsam so diese anfange. Das ist ja der amerikanische Weg, ist ja ein sehr, sehr anderer da, den ich eigentlich auch ganz spannend finde. Also hier ist ja, eigentlich ist ja Europa und Amerika sind ja fast gegensätzliche Politikversuche, weil in Europa ist ja relativ stark so, man hat diese einzelnen Nationalstaaten, die sich bis vor kurzem Spinnefeind waren und sich gegenseitig gar nicht über den Weg getraut haben und probiert die jetzt politisch sozusagen unter einem Dach zu bringen. Und hier drüben hat man ja dieses, man hat diesen Nationalstaat, diesen großen, der und dass man zusammengehört, ist ja allgemein akzeptiert, also es gibt ja keine Abgrenzungsbestrebungen, jedenfalls keine nennenswerten, von denen ich wüsste, innerhalb dieses Landes.
Aber ganz doll. Ja,
also. Ja, die gab es schon mal, aber im Augenblick, glaube ich, ist das, also ich glaube, das ist von allen Seiten, ist das dieses USA, das hängt einem ja sehr zum Halse raus. Aber es gibt halt sehr stark diese Tendenzen, doch die Regierung und das Regieren den kleinen Einheiten innerhalb dieses großen Landes zu überlassen. Und
was heißt kleine Einheiten jetzt?
Also den Bundesstaaten. Den Bundesstaat, nee, auch durchaus noch darunter. Bundesstaaten, Counties, County. Städte, Stadtbezirke und wo man sich dann, also was weiß ich was, in unserem neuen Bezirk, der Bernal Heights, das ist was irgendwie so eine, was, wo man das Gefühl hat, dass man in so eine Community reinzieht. Also es ist nicht so wie in Berlin, wo man dann, okay, dann wohne ich halt jetzt nicht mehr in Friedrichshain, sondern wohne ich jetzt in Prenzlauer Berg oder sowas und irgendwie, aber eigentlich macht es ja doch keinen großen Unterschied, sondern das ist eben, also es gibt hier irgendwelche Wahlen, die gerade stattfinden, auch in Bernal Heights für Kandidaten für irgendwie den Bezirksabgeordneten, die auch relativ offen, also ich weiß, dass es sowas in Deutschland auch gibt, aber dann finden halt die Wahlen überall gleich statt. Das ist alles wesentlich stärker selbst organisiert und es gibt so diesen Stadtteilbezug und der wird stark hochgehalten. Also ich habe zum Beispiel neulich so ein YouTube-Filmchen gesehen, da ging es um Zoning, also dieses, dass man sozusagen innerhalb bei, also Städteplanung sozusagen, wie weit wird Städteplanung getrieben? Und da wurde Houston als das Beispiel gefeiert, weil in Houston gibt es gar keine Städteplanung als einzige Stadt, in größere Stadt in den USA. Also jeder kann überall hinbauen, was er will. was dann in der Praxis erstaunlicherweise halt doch nicht passiert. Oder jedenfalls nicht in irgendwelchen wirklich schlimmen Ausmaßen. Zumindest hat das der Film so dargestellt. Wer weiß, gibt bestimmt auch jemand, der sagen würde, nee, da hat es ganz schlimme Ausmaße gehabt. Was auf jeden Fall in dem Film ging es halt darum, dass es ging um jemanden, der in einem sehr, sehr kleinen Haus gewohnt hat. Also es gibt hier so ein bisschen diese Tiny Houses Movement. Also dass du Gebäude hast, die einfach sehr, sehr mit sehr, sehr kleinen, also dass du einfach auf 10 Quadratmetern wohnst oder sowas, was halt viele Leute gut hinkriegen. Und diese Tiny Houses müssen eigentlich in den USA überall auf quasi sind Häuser auf Wohnwagen, also auf Autoanhängern, weil es nicht erlaubt ist, in den meisten Regionen in den USA Häuser unterhalb einer bestimmten Fläche zu bauen. Also ein Haus, wenn du ein Haus baust, muss das mindestens, ich sag mal, 50 Quadratmeter groß sein oder vielleicht 100 Quadratmeter. Ich kenn die Größen nicht. Sie sind auch überall anders. In Houston ist das halt nicht so, da darfst du so klein bauen, wie es geht oder wie du magst. Und das wurde darum da als gutes Beispiel, hey, guck mal, diese Tiny Houses Movement könnte doch in Houston viel besser sein, weil es gibt kein Zoning. Es gibt hier halt relativ stark diesen Ansatz zu sagen, ja, überlass das doch mal diesen einzelnen Regionen. Die Leute in den jeweiligen Regionen, die wissen das schon, wie das geht. Die sind natürlich auch so, weil diese Zentralregierung für die Leute im Zweifelsfall halt auch relativ weit weg ist. Also ich meine, hier in Kalifornien kriegen wir davon von Washington mit? Außer dass wir da unsere Steuern hinzahlen müssen, die viel zu viele und bla bla bla. Finde ich einen spannenden Ansatz. Also finde ich einfach, ich verstehe ihn immer besser, je länger ich hier bin, sagen wir es so.
Ja, also ich finde ja, also es gibt natürlich immer verschiedene Regulierungsebene gleichzeitig. Ne? Es gibt irgendwie in den USA gibt es das Federal Government und dann gibt es halt die Bundesstaaten und dann gibt es die Counties. Das sind ja auch schon drei Ebenen. Ne? Und in Deutschland haben wir das ja ähnlich. Wir haben halt irgendwie die Bundesregierung, dann haben wir halt die Bundesländer und die Gemeinden und Städte und Gemeinden. Und also im Endeffekt ist das ziemlich ähnlich. Also ne, wir sind ja auch ein Föderalstaat. Im Endeffekt finde ich das ziemlich übertragbar. Die Frage ist halt nur, wenn man halt dann noch eine weitere Ebene drüber spannt, ne, wie Europa, ob das dann noch funktioniert. Also sozusagen so ein Vier-Ebenen-System, ne? Irgendwie Europa, Bundesrepublik, Länder und Gemeinden. Und ob nicht dann vielleicht eine Ebene zu viel ist, eine Ebene obsolet ist. Ne?
Ich glaube nicht, dass das dass es dazu führen würde, dass. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie so eine automatische Zahl gibt, so ab 4 funktioniert es nicht mehr oder irgendwie sowas. Ich glaube,
das will ich auch gar nicht sagen.
Du hast halt diese Bauchschmerzen, diese Wachstumsschmerzen, die beim Einziehen dieser Ebene definitiv entstehen.
Also man muss schon sagen, dass natürlich diese einzelnen Ebenen immer Friktion bedeutet. Ne? Also dort gibt es ja immer Kämpfe. Das heißt, in Deutschland, genauso wie in Amerika, hast du immer diese Kämpfe zwischen den einzelnen Ebenen, die dann mal ständig ausgetragen werden. Ja? Wer darf welche Steuern erheben, wer muss welche Abgaben leisten, wer hat welche Aufgaben zu verteilen, und das ist ein ständiges Ringen zwischen diesen Sachen. Und das ist natürlich auch eine ganze Menge Regulierung und das ist eine ganze Menge Bürokratie, die dazwischen geschaltet ist, um das Ganze zu organisieren. Und das kostet ja auch eine ganze Menge.
Und das ist Legitimation. Also du musst ja auch eine Begründung haben, warum darf ich denn überhaupt existieren? Also Europa hat ja diese Legitimation. Also es ist ja eigentlich diese visionäre Legitimation, des Zusammenwachsens und Besserwerden und so weiter und so fort. Das ist ja die Legitimation Europas. Warum sollte man sonst da noch eine Ebene oben drüber einziehen? Mit welcher Begründung?
Jedenfalls ist es so, dass ich glaube ganz ehrlich, dass das irgendwie eine Ebene zu viel ist, glaube ich schon.
Ja, also
Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass Europa gut funktionieren würde mit einer Regierung, einer europäischen Regierung und dann regionalen Regierungen. Mhm. Ja? Also eine Gleichzeitigkeit zwischen starkem transnationalen, einer starken europäischen Ebene und einer starken und sehr, sehr unabhängigen regionalen Ebene. Mhm.
das könnte man ja durchaus auch alles so machen. Also die EU ist ja lange Zeit nur als Wirtschaftsverband sozusagen betrieben worden, in dem halt irgendwelche Normen vereinheitlicht worden sind, um den Handel innerhalb Europas zu vereinfachen, was ja auch prinzipiell, was ja auch, glaube ich, hervorragend funktioniert hat, nach allem, was ich weiß, bis auf so diese und diese ganzen berühmten Regelungen, über die sich alle lustig gemacht haben, wie haha, wie krumm muss einer oder darf einer Gurke sein oder irgendwie sowas. Oder das sind ja immer so diese ganzen Beispiele, die da am Rande kommen, oder eben, dass mir die EU die Glühlampen verbietet. Aber darüber hinaus, also ich finde diesen Gedanken, dass es relativ kleine Regionen gibt, die innerhalb, also ich meine, wenn diese Regionen, also ich meine, was ist denn an Regionalität oder an Nationalstaaten negativ, also Nationalstaaten haben viel Negatives, aber sie haben auch etwas Positives. Wie wäre es denn, wenn man dieses Negative der Nationalstaaten, nämlich dieses Bedürfnis, ständig alle anderen, die sich außerhalb des Territoriums bewegen, schießen zu wollen, beziehungsweise sich über die stellen zu wollen, kann man das denn vielleicht abschwächen und die Stärken dieser relativ kleinen Staaten dabei vielleicht stärken? Und das finde ich ein Gedanken, der in Europa eigentlich überhaupt nicht gesponnen wird gerade.
Wie würdest du dir das denn vorstellen?
Ich habe keine Ahnung. Also es ist, wie gesagt, man könnte ja, also sowas wie, dass man eben, also es gibt ja hier, gibt ja in Deutschland die Bundesländer, die ja, dass man denen deutlichere Eigenhandelskompetenz gibt. Also zum Beispiel gibt es ja, soweit ich weiß, in Deutschland keine eigenen Steuern innerhalb der Bundesstaaten oder innerhalb der Bundesländer. Also es geht natürlich, Teil deines Einkommensteuer und so weiter und so fort, geht natürlich geht natürlich an das Bundesland. Aber ich glaube, die Einkommensteuer und generell die Steuern sind überall genauso hoch, solange du das gleiche Einkommen hast.
Es gibt eine ganze Menge regionale Steuern auf jeden Fall.
Gibt es?
Ja, es gibt viele Sachen werden regional eingenommen.
Aber sind, also dass die regional eingenommen werden, das weiß ich, aber sind die auch unterschiedlich hoch? Also,
nee, die nehmen auch die Gemeinden ein und verwalten die auch und verfügen über die Gelder.
Aber bestimmen die auch, also wie hoch diese Steuern sind zum Beispiel?
Ja, genau.
Ah, okay.
Ja, teilweise.
Das wusste ich nicht. Und also dass du diesen einzelnen Regionen dann, wie auch immer die aussehen, also ich sagen wir es mal so, ich finde es ja immer sehr lustig, dass viele Firmen, also dass viele Kapitalisten ja immer sagen, ja, der Markt, der handelt sich schon selber aus, und habe ich neulich mal in der Freakonomics-Sendung hier drüber gehört, über diese, wie heißt das, die Invisible Hand, die automatisch alles guidet, aber innerhalb der Firma die gleichen Kapitalisten dann, wenn sie eine große Firma haben und die dann leiten, die dann doch gerne sehr zentralistisch aufbauen, und innerhalb der Firma gilt dann dieser freie Markt plötzlich gar nichts mehr. Also dass man
Firmen sind innen immer Planwirtschaft.
Sehr immer. Häufig, ja.
Und nee, immer. Nee, es gibt praktisch keine Firma, die intern nach Marktmechanismen funktioniert.
Na, es gibt Firmen, die das versuchen. Also es gibt, was weiß ich, was innerhalb des Metro-Konzerns, was weiß ich, Saturn und Mediamarkt sind halt innerhalb des großen Metro-Konzerns sind konkurrierende Unternehmen, wo geguckt wird,
nochmal gucken. Ja, das ist dann aber eine Holding, die das halt, die dann halt nur verschiedene Firmen hält, aber das ist ja keine Firmenorganisation, so, ne? Also.
Na, die Metro halt. Egal. Metro AG.
Ja, das ist halt aber eine Holding, ne? Das ist eine Holding, wo dann halt unterschiedliche Firmen drin sind. Und es gibt ja die Metro Holding hat ja dann keine interne Struktur, so, sondern es ist ja nur so ein abstraktes Holdings-Ding.
Doch, die haben eine interne, die hätten sich auch anders entscheiden können. Also das ist, finden doch regelmäßig Kämpfe darüber statt.
Schau mal, was ich meine. Also pass auf. Ja. Eine Firma ist intern so strukturiert, dass du halt eine Hierarchie hast, du hast einen Chef und du hast ein mittleres Management und so weiter und so fort. Also du hast eine Hierarchie, unter der Leute arbeiten, die einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben, meistens einen unbefristeten Arbeitsvertrag, und die halt Verpflichtungen haben, von 9-to-5 dort irgendwie ihr Gesicht reinzuzeigen und dann irgendwie rumkommandiert zu werden von der jeweiligen Ebene vorher. Ja? Wie wir diese Organisationsform nennen, das ist Planwirtschaft. Planwirtschaft funktioniert genau so, dass du halt eben sozusagen so ein Top-Down-Verfahren hast, wo halt eine zentrale Schaltstelle organisiert, wie der gesamte Laden zu funktionieren hat und dann halt hierarchisch eine Befehlskette runtergeht. Das ist Planwirtschaft. Also Ronald Coase hat das in den 30er Jahren als Ökonom schon mal untersucht und hat eben festgestellt, dass Unternehmen grundsätzlich planwirtschaftlich organisiert sind und das innerhalb von einem marktwirtschaftlichen System.
Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich, macht jetzt auch gar nicht meinen Punkt kaputt. Also was ich sagen wollte, ist tatsächlich, also diese Denke, die zumindest in sehr vielen Firmen, darin sind wir uns auf jeden Fall einig, vielleicht auch in allen Firmen, keine Ahnung, so existiert, dass man ja öfters mal sieht, dass die ab einer bestimmten Firmengröße einfach nicht mehr wirklich funktioniert. Also dass sie dann an ihre Grenzen stoßen, dass Unternehmen plötzlich nicht mehr innovativ sind, dass in Unternehmen plötzlich, obwohl sie so zentral organisiert sind, eine Hand nicht mehr weiß, was die andere tut und solche Sachen. Und ich meine starke Vermutung ist, dass das einfach eine Frage der Größe ist. Das kann man vielleicht durch irgendwelche technischen, also es gibt sicherlich Mechanismen, mit denen man Einfluss darauf nehmen kann, irgendwelche technischen Mittel oder Organisationsformen oder sowas, dass das mal besser, mal schlechter funktioniert. Aber ich glaube, die Tendenz ist einfach, je größer eine Firma, desto schwerer wird das, so eine Organisation am Leben zu erhalten. Und dass du dann ab einer bestimmten sehr großen Größe, also darum glaube ich eben, dass politische Staaten, ich glaube, da ist das was Ähnliches, dass du halt, du hast Staaten einer bestimmten Größe und und was zum Beispiel mein Eindruck ist, wäre jetzt mal spannend, ob das sich irgendwie belegen lässt oder sowas, aber oder ob das vielleicht auch totaler Bullshit ist, dass Länder, die relativ klein sind, ich sag jetzt mal zwischen 3-4 Millionen und sagen wir mal 15 Millionen Menschen oder sowas, dass die tendenziell offener organisiert sind und flexibler sind als die größeren Nationalstaaten mit 50 Millionen bis 150 Millionen mit Menschen, die da leben. Weil einfach du die Leute nicht mehr so direkt, also ich finde zum Beispiel gerade in Island, was da abgeht, wie schnell da der Premierminister zurückgetreten ist wegen dieser.
Sorry, aber ich meine, guck mal, ne? Also gerade Island ist ja jetzt mal gerade ein Beispiel, wo es echt scheiße gelaufen ist die letzte Zeit, oder? Ich meine, sonst würde es ja gar nicht erst zu diesem Aufstand kommen.
Naja, aber wie schnell, aber naja, also sie haben einen Neuanfang gewagt, wo alle gesagt haben, oh mein Gott, was die auf die Reihe Beine gestellt haben. Also wie die hier nach der Bankenkrise, wie sie da eingeschritten sind. Und
diese Legende kann ich aber auch nicht mehr hören, weißt du? Sorry. Die Isländer haben halt einfach gesagt, okay, wir haben jetzt alle mega Schulden und was wir jetzt machen, ist halt allen Ficker zu zeigen und sagen so, Edgeman, wir zahlen unsere Schulden nicht ab.
Ja.
Also das ist das, was sie gemacht haben, ja, so okay. Basically, ja. Ja, natürlich ist das okay, also für die.
Ja.
Aber es ist natürlich, sag ich mal, so eine billige Möglichkeit, sich da rauszukommen. Natürlich kann man einfach sagen, so, ja, wir haben alle Schulden, aber machen wir halt nicht. Ja,
ist jetzt aber eine Möglichkeit, von der kein anderer Gebrauch gemacht hat. Also
aber Max, überleg mal, das funktioniert auch nicht, wenn jeder davon Gebrauch macht.
Wieso soll das nicht funktionieren?
Weil du kannst nicht einfach, weil dann die gesamte Weltwirtschaft zusammenbricht. Also es funktioniert nur deswegen,
weil Island halt
ein kleines Land ist, und ein paar, wie viele Leute, 2 Millionen oder was weiß ich.
Ich glaube 600.000.
Halt dann irgendwie sagen, irgendwie ja, fickt euch, dann funktioniert das, dann kann das halt, können das die Leute, dann kann man das irgendwie verkraften. Aber wenn das jetzt alle machen, nein, das funktioniert dann nicht.
Ich weiß nicht, ob das Ergebnis so viel schlimmer gewesen wäre als das, was wir jetzt im Endeffekt hatten. Insofern, außer dass das vielleicht dass ich vermute, dass es dann nicht so bald wieder passieren würde.
Und ja, ich meine, dann wäre halt alles zusammengebrochen und wir hätten irgendwie alles von vorne neu aufbauen müssen. Wahrscheinlich wären Kriege ausgebrochen, wahrscheinlich wären Millionen Leute gestorben. Aber gut, ja,
das kann man ja probieren. Glaube ich nicht. Wieso sollte das passieren? Also glaube ich tatsächlich.
Es wäre die totale Zusammenbruch aller wirtschaftlichen Strukturen gewesen. Natürlich, wenn alle Leute einfach sagen, wir fickt euch, wir zahlen unsere Schulden nicht. Sorry, dann musst du bei Null anfangen.
Dann ist das Geld entwertet.
Ja, aber alles Geld auf der Welt ist dann entwertet. Und womit kaufst du dann dein Brot?
Ja, das ist dann erstmal, das muss ich dann wieder neu rausbilden. Aber
ja, genau. Das passiert dann bestimmt
niedlich, oder? Man hätte es auch durchaus, also es hätte ja durchaus nicht, du hättest ja durchaus nicht, hättest ja auch, vielleicht wären auch einfach, wenn, ich meine, in dem Moment, in dem du einfach deine Schulden nicht mehr zurückzahlst bei einer bestimmten Bank, dann geht einfach erstmal die Bank pleite. Das ist,
Ja, natürlich, es geht alles pleite.
Nee, es geht nicht alles
pleite. Wenn alle ihre Schulden nicht zahlen, dann geht alles pleite.
Wieso sollte dann alles pleite gehen? Pleite,
weil da niemand mehr irgendjemandem vertraut. Schau mal, was ist denn jetzt die Quintessenz von Island? Ein Isländer kriegt mittlerweile nirgendwo auf der Welt mehr Kredit. Das ist einfach ein Grund, warum, weil halt alle Isländer ihre Schulden nicht bezahlt haben. Deswegen funktioniert Island zwar noch irgendwie als kleine Ökonomie in sich zusammen, aber außerhalb von Island bekommt kein Isländer mehr, darf da noch irgendwelche Sachen machen.
Was? Ja, also wenn du als isländischer Staatsbürger bei der Deutschen Bank probierst, ein Konto zu eröffnen, dann würden die sagen, nee, darfst du nicht, weil du bist Isländer.
Da kannst du mal von ausgehen, ja.
Ich glaube, da würde dagegen klagen und würde gewinnen. Weil es ja nicht die Einzelpersonen gemacht haben. Also es ist ja,
kannst ja nicht. Doch, in dieser Bankengeschichte hing doch die halbe Bevölkerung drin. Das ist doch der Witz an der ganzen Geschichte.
Wieso hing denn da die halbe Bevölkerung drin? Das ist
weil die da diese Investitionen da gemacht
haben. Ich glaube, wir reden gerade übertrieben, von dem wir nicht so wahnsinnig viel Ahnung haben, aber egal, also du findest, ich fand es auf jeden Fall jetzt beeindruckend, mit welchem Tempo in Island mal eben 10% der Bevölkerung auf der Straße waren, um den Rücktritt des Premierministers zu fordern. 10% der Bevölkerung hier in Deutschland auf die Straße zu bringen, ist quasi unmöglich. Für irgendein Thema. Und weil du halt eine andere Dynamik hast in einem kleinen Land als in einem großen Land. Und ich glaube, dass diese Dynamiken bis zu einer gewissen Größe oder diese Strukturen bis zu einer gewissen Größe besser funktionieren bis zu einer gewissen Größe funktionieren als darüber hinaus. Und das könnte jetzt sein, dass man das alles mit digitaler Technologie vielleicht sogar ausweiten könnte. Wer weiß, geht vielleicht. Dass es plötzlich auch für größere Länder besser funktioniert. Aber das ist immer so mein Eindruck gewesen. Und darum bin ich gar nicht so ein großer Freund von, dass man da irgendwelche riesengroßen 300 Millionen Menschengebilde auf die Beine stellt. Nur um des großen Gebilde Willens.
Ja, was ich ja meine, ist halt, das heißt ja nicht, dass man dieses Gebilde jetzt super krass homogen machen muss. Aber also im Endeffekt, die ganze Idee des Europa und der europäischen Idee und ein Treiber der ganzen Geschichte war ja auch mal die Sache, einen europäischen Binnenmarkt zu machen. Mhm. Ne? Also dass man sagt, wir wollen einen einheitlichen Wirtschaftsraum, in dem ungefähr ähnliche Gesetze gelten, in dem es möglichst keine Grenzen, keine Zölle mehr gibt. Also im Endeffekt ging es ja los mit der Zollunion und wo dann sozusagen Europa als eine gemeinsame Volkswirtschaft funktioniert. Mhm. Und deswegen ja auch der eigene Euro und so weiter, mhm, ganzen Kram. Das macht natürlich total Sinn. Also das hat natürlich wirtschaftlich auch extrem viel gebracht. Mhm. Das Problem war dann ja eigentlich auch, und das sagen ja auch viele Ökonomen, dass das Problem eher da lag, dann, dass es keine einheitliche Wirtschaftspolitik gab. Also dass halt zwar ein gemeinsamer Währungsraum war, ein gemeinsamer Wirtschaftsraum war, mhm, aber keine gemeinsame Wirtschaftspolitik, mhm, sondern die einzelnen Länder dann sozusagen gegeneinander Wirtschaftspolitik gemacht haben, ne? Indem sie halt Subventionen hier versus Lohndumping dort versus und so weiter und so fort, sich gegenseitig versucht haben zu unterbieten und Deutschland dabei ja auch der Gewinner war, muss man dazu sagen, die letzten Jahre, was auch mit ein Grund für die Griechenland-Krise ist. Und jedenfalls, dass das im Endeffekt das Problem ist. Also das heißt, ich glaube, es gibt gute Gründe dafür, dass man so eine Superstruktur etabliert und gemeinsame Regeln schafft.
Aber genau da bin ich jetzt anderer Meinung, weil ich meine, ein wesentlicher Grund, warum die Griechenland-Krise existiert, ist halt, weil Griechenland mehr Schulden aufgenommen hat, als sie zurückzahlen konnten. Sinnvoll. Und weil sie die Möglichkeit dazu hatten, ob das jetzt, ob du jetzt, also dass jetzt einzelne Regionen gegeneinander Wirtschaftspolitik machen können, oder beziehungsweise unterschiedliche Formen, unterschiedliche Wirtschaftspolitik machen und dann guckt man, was wird nachher davon am besten. Wie gesagt, das finde ich erstmal gar nicht schlecht. Das Problem ist, genau das, was du gerade beschreibst, ist das, was ich so ein bisschen als problematisch sehe. Nämlich, man hat sozusagen gesehen, die Vereinheitlichung hat eigentlich doch sehr, sehr viele Sachen gut gemacht. Es ist kaputt gegangen, weil wir an wenigen Stellen nicht vereinheitlicht waren. Also die Konsequenz ist, wir müssen an diesen Stellen auch noch alle gleich sein, sozusagen. Und auch weiter davon. Also wir müssen eine einheitliche Wirtschaftspolitik haben. Anstatt zu sagen, man könnte auch den einzelnen Regionen es irgendwie oder einzelnen Ländern ermöglichen, eine unabhängige Wirtschaftspolitik zu fahren, aber irgendwelche Mechanismen einschieben, dass sie sich nicht gegenseitig zu sehr die Augen aushacken oder sowas.
Ja, also ich meine, im Endeffekt meine ich auch eigentlich eher fast Finanzpolitik. Ne? Also wir haben zum Beispiel in Deutschland haben wir diesen Länderfinanzausgleich, wo dann halt einfach klar ist, dass Staaten, Bundesländer, die halt wirtschaftlich stark aussehen, ja, dass es dann Transfer gibt in Bundesländer, die halt nicht so stark sind. Und dass dann so auf diese Art halt so eine gewisse Ausgleich stattfindet. Und das gibt es ja in Europa nicht. Und das war ja auch das große Problem, dass dann eben die Europäische Union an solchen Sachen wie Griechenland zusammenzubrechen drohte. Ne? Weil man da halt dieses Ungleichgewicht drin hatte. Und dann eben die Deutschland dann halt diese krassen Daumenschrauben an Griechenland anbringen konnte und sagen konnte, hier, ihr müsst dann aber halt alles tun, was wir sagen sollen. Mhm. Weil es gab keinen geregelten Transfer. Und deswegen konnte eben tatsächlich so ein Land wie Griechenland sozusagen pleite gehen. Dadurch, dass halt Leute nicht mehr an seine Kreditwürdigkeit glauben. Das ist ja irgendwann auch der Witz. Das ist ja so irgendwann so ein psychologischer, selbstlaufender Prozess, ne? Das heißt also, du hast halt irgendwie Schulden, ne? Als Land. Man darf das nicht so rational sehen, ne? Also du bist ja irgendwann, du bist ein Land und du hast irgendwie Schulden. Und diese Schulden sind so und so viel Prozent deines Bruttoinlandsprodukts. Und deswegen, glauben alle, dass du halt, ziemlich scheiße dastehst, ja? Aber dann kommt jemand und sagt, hier, pass mal auf, Griechenland, du siehst so scheiße aus, dass wir, dass du bald bankrott gehst. Und dann sagen die Leute, oh Gott, wenn Griechenland bankrott geht, dann ist alles, was ich Griechenland geliehen habe, ja nichts mehr wert, ja? Weil bankrott heißt ja irgendwie, dass halt eben im Endeffekt, dass halt du dann, dass du dann auch deine Ansprüche verlierst als Schuldner, als Gläubiger. Und das heißt mit anderen Worten, dann leiht erst recht niemand mehr Griechenland irgendetwas, beziehungsweise wenn er Griechenland irgendetwas leiht, dann halt nur zu extrem hohen Zinsen. Ja, und das ist dann irgendwie ein selbstlaufender Prozess. Ja, dann steigen die Zinsen, das heißt also Griechenland-Schulden steigen noch mehr und dann kommst du irgendwann in so eine Spirale rein. Und das ist ja so ein bisschen bei Griechenland auch passiert. So, ja. Und ich glaube, wenn man halt so eine gemeinsame Finanzpolitik hätte, wenn man gemeinsame Wirtschaftspolitik hätte, hätte dieser psychologische Spirale zum Beispiel gar nicht einsetzen können. Weil dann hätte niemand wirklich daran geglaubt, dass Griechenland pleite gehen kann. Ja? Weil eben sozusagen als gemeinsamer Finanz- und Wirtschaftsraum Griechenland gar nicht mehr pleite gehen kann, weil ohne dass die gesamte EU pleite geht. Und dass die gesamte EU pleite geht, ist eine sehr, sehr viel größere und sehr, 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 sehr unwahrscheinlichere Wette, als wenn Griechenland pleite geht. Und das hätte definitiv eine ganze Menge Scheiße verhindert. So.
Wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, wie man Scheiße verhindern kann. Man hätte vielleicht auch die Scheiße verhindern können, indem man es genau umgekehrt macht. Aber ich fürchte, ich habe nämlich den Raum nur bis vor 10 Minuten gebucht, in dem ich jetzt hier gerade sitze. Das heißt, ich glaube, der ist in 20 Minuten ist der wieder weg. Darum müssen wir leider jetzt zum Ende kommen.
Haben wir noch nicht mal über Und selbstfahrende Autos geredet. Hm.
Über selbstfahrende Autos. Über selbstfahrende Autos, ja, das ist über selbstfahrende Autos kann ich mal ganz kurz sagen, habe ich neulich mal drüber, es gibt ja immer so diese Diskussion darüber, nein, selbstfahrende Autos werden nicht kommen, weil das Autofahren macht den Leuten so viel Spaß, das wollen sie sich niemals aus der Hand nehmen lassen. Abgesehen davon, dass ich das für totalen Schwachsinn halte, weil ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, denen im Stau stehen so viel Spaß macht. Das ist ein Argument, was bestimmt den ganzen Speditionsunternehmen total einleuchten wird, die nämlich sagen, ah, wir könnten zwar einfach hier alle Leute feuern und auf selbstfahrende Autos umstellen, aber wir haben gehört, das macht denen Spaß, darum verzichten wir mal auf diesen Wettbewerbsvorteil und nutzen weiterhin Fahrer und nicht selbstfahrende Autos. Ich bin immer wieder erstaunt, ich habe irgendwo das steckte vorhin bei dieser ganzen Sache über mit der mit der flachen Erde glauben drinne, dass die Leute haben ein Weltbild und was immer sie an neuer Information kriegen, sie unternehmen immer die minimale Anpassung ihres Weltbilds, die notwendig ist, um das irgendwie noch mit reinzukriegen. Also wenn du glaubst, dass die Erde flach ist und dann kommt da noch ein neues Informationsbit, was nicht in dein Weltbild reinpasst, dann bist du nicht, wirst du halt nicht sagen, okay, dann ist offensichtlich mein Weltbild falsch oder sowas, sondern wirst du halt sagen, ja, aber donnerstags bei Regen macht es dann doch mal den Eindruck, als ob es rund wäre, obwohl es in Wirklichkeit doch flach ist, die Erde. Und das ist was, was wir alle jeden Tag haben, so diese minimalste Weltbildanpassung, die gerade nötig ist, um unser Weltbild nicht komplett in sich zusammenfallen zu lassen. Und das lässt uns Situationen komplett falsch einschätzen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der Glaube, dass wir in 20 Jahren oder in 10 Jahren immer noch keine selbstfahrenden Autos haben und dass die nicht einen wesentlichen Teil des Verkehrs ausmachen, für genau solche Weltbild-Fehladaptionen halte.
Dann mach doch mal hier konkrete Predictions, an denen man dich messen lassen
kann. Nein, warum soll ich das machen? Ich habe keine Ahnung.
Weil es Spaß macht.
Ich weiß nicht, ich finde sowas doof, weil die Zukunft, so das ist so dieses, wenn man in einem Apple-Podcast sitzt und dann halt irgendwie ein Bold Statement abgeben will, so ich sage jetzt voraus, das und das und das und das machen sie. Bis dann und dann, und manchmal hat man recht und manchmal hat man nicht, aber im Wesentlichen ist es Glücksspiel, weil so viele Unbekannten da reingehen. Also ich will jetzt nicht sagen, bis dann und das ist das der Fall, weil ich kenne mich im Bereich AI nicht gut genug aus, ich weiß nicht, wie das mit der Regulierung aussieht, ich weiß verschiedenste Punkte, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob Google nicht schon überlegt, selbstfahrende Autos, wir haben jetzt aber kurz beschlossen, dass wir nur noch auf kurzfristige Sachen setzen, darum stoßen wir das einfach wieder ab, etc. pp. Darum möchte ich da keine exakten Zeitpunkte sagen, bis dann und dann sind so und so viel Prozent, weil ich das einfach für schwachsinnig halte. Auch wenn es Spaß machen sollte. Aber
nur for the fun.
Wenn es kommt, wird es die Welt umdrehen. Es wird mehr ändern, als wir im Augenblick glauben. Es wird komplett neue Autoformen ermöglichen. Autos werden nicht mehr diese Kästen sein, die bestimmte Mindestgrößen haben, wie im Augenblick. Nämlich im Augenblick muss ja immer eine Person reinpassen. Das wäre dann nicht mehr der Fall. Autos können auch kleiner sein. Es könnte Autos für Hunde geben. Es könnte Autos für einzelne Päckchen geben.
Hundeautos, das finde ich gut.
Na klar, den Hund irgendwie hinfahren zum da und da. Du wirst ein Auto haben, in dem dein Kind drinne sitzt und automatisch zur Schule fährt oder sowas. Weil warum sollte man diese Form noch haben? Du wirst halt unfassbar viele Arbeitsplätze in verschiedenen Bereichen verlieren. Also alles, was professionelles Autofahren angeht, wird einfach hinweggefegt werden und wird nicht mehr existieren innerhalb von kürzester Zeit, sobald das einmal gegeben ist. Und in dem Moment, in dem du das hast, ist sowieso schon mal über die Hälfte der gefahrenen Kilometer in einem Auto gefahrenen Kilometer komplett automatisiert. Und dann ist der Rest auch nur noch eine Frage der Zeit und bis sozusagen selber Autofahren den gleichen Stellenwert hat wie Reiten. Und das ist, wenn man sich mal so Videos anguckt, ich habe irgendwann mal so ein Video gesehen aus London, irgendwie, ich weiß natürlich jetzt nicht mehr die Zahlen genauen, so die im Abstand von 10 Jahren gemacht worden sind, irgendwann Anfang des letzten Jahrhunderts. Und wie auf dem ersten Video waren überall noch Pferdewagen und auf dem zweiten Video gab es nur noch ganz vereinzelt hin und wieder mal ein Pferd zu sehen. Und das war ein Umbruch, der innerhalb von 10 Jahren stattgefunden haben. Also wir haben Umbrüche dieser Art schon vorher erlebt, bloß wir persönlich noch nicht. Und wahrscheinlich hat es auch niemand mitbekommen, weil es ja über 10 Jahre passiert. Naja, ist ja doch nicht so schnell. Aber dieser Wechsel von selbstfahrend auf automatisch fahrend wird mindestens genauso schnell sein, eher schneller. Das selbstfahrende Autos, ich weiß nicht, wie weit sie weg sind, aber wenn sie da sind, geht es sehr, sehr schnell.
Also ich habe vor einiger Zeit, das war schon letztes Jahr, habe ich auf Facebook mal Prognose rausgehauen. Kann ich ja mal hier im Podcast aufdröseln. Also 2020, es ging nicht nur um selbstfahrende Autos, es ging auch um Elektromobilität. Okay. 2020, also in 5 Jahren, also weniger als mittlerweile 4 Jahre, 50% elektrische Neuzulassungen. Also nicht auf der Straße, sondern bei den Neuzulassungen 50% elektrisch. Und erste selbstfahrende Autos auf den Straßen. Also ich würde sagen, 2020 wird es losgehen mit den selbstfahrenden Autos, die auf den Straßen rumfahren. Mhm. Und 2025 50% selbstfahrende Autos bei Neuzulassungen. Ne? Also weitere 5 Jahre später wird es schon wieder bei 50% sein. Und 80% Elektro auf den Straßen. Also das heißt nicht Neuzulassung, sondern tatsächlich auf den Straßen wird es dann nur noch, wird es 80% werden Elektro sein. Es gibt jetzt übrigens, habe ich jetzt gerade ganz neu.
Aber das, zum Beispiel halte ich für eine Vorhersage, die so in der Praxis nicht eintreten wird. Ich glaube, was eher passiert wird, dass wir, und das ist die Entwicklung, die wir seit Jahren sehen, wo dann nämlich alle sagen, ja, das haben wir doch schon lange, dass gar nicht darum geht, dass du plötzlich ein Auto hast, was immer überall vollständig allein fährt, sondern was eher passieren wird, ist, dass du Autos hast, die in Evolutionsschritten nach und nach immer mehr wegautomatisieren. Also vielleicht wird eines Tages das Automatikgetriebe als erster Schritt in diese Richtung gesehen werden und Cruise Control, also hier Tempomat und diese ganzen Sachen. Und dann jetzt eben
ist ja das ist ja das, was momentan die deutschen Autobauer auch worauf die setzen, ne? Und beziehungsweise auch bei Tesla ist das ja auch so.
Das ist auch bei Tesla so. Und dann hast du natürlich dann von der anderen Seite hast du diese ganz wobei auch die werden, also so dieses Google-Auto, was im Augenblick, was man da so sieht, das ist ja kein Ersatz für dein Auto. Das ist ja nicht dafür gedacht, dass, also jedenfalls nicht kein vollständiger Ersatz, sondern nur ein teilweiser Ersatz. Und das ist ja eigentlich immer so bei solchen Technologien. Es ist ja nicht so, dass sie einfach da sind und sie sind in allen Bereichen einfach nur besser als das, was vorher da war. Sondern es ist ja eigentlich immer so, das ist ja zum Beispiel beim Smartphone, ist das ja ganz, ganz klar gewesen. Es ist ja nicht so, dass ein Smartphone heutzutage in allen Bereichen deutlich einem Computer überlegen ist, also einem PC oder einem Laptop. Nein, um Himmels Willen, ganz im Gegenteil. Es ist viel langsamer, bla 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 bla, viele, viele Nachteile. Aber die paar Vorteile, die es hat, oder die Vorteile, die es hat, überwiegen für viele Menschen so weit, dass es halt die Nachteile ausgleicht. Also es ist halt mobil und es ist billig und das bla.
Aber was würdest du jetzt widersprechen? Jetzt,
und bei einem Auto, also zum Beispiel eben diesem Google-Auto, die haben ja im Augenblick diese Version, dieses relativ kleine Auto, 2 Sitze, maximal 25 Meilen pro Stunde, also ganz offensichtlich für einen innerstädtischen Verkehr gedacht. Das ist nichts, wo du übers Wochenende mal irgendwo mit hinfährst, jedenfalls im Augenblick nicht, sondern es ist was dich zur Schule oder zur Arbeit bringen wird. Und halt so irgendwie irgendwelche Fahrten innerhalb der Stadt, vielleicht Lieferdienste oder sowas machen wird. Dafür ist, glaube ich, dieses Auto im Augenblick gedacht. Und irgendwann wird halt dieser Punkt, und das wird für einige Menschen schon ausreichend sein, um zu sagen, na Moment mal, dann brauche ich doch gar kein eigenes Auto mehr, dann verkloppe ich einfach meine eigene Karre und für diese Menschen hat es dann das Auto ersetzt. Und für andere Leute, die werden dann halt sagen, nein, aber ich brauche hier das Highway-Assistenzsystem und ich fahre 100.000 Kilometer im Jahr und ich kann ohne Auto nicht leben. Ja, du wirst dann weiterhin wahrscheinlich so einen evolutionären Ansatz fahren, wo dann eben immer mehr Kilometer deiner Strecke halb oder voll automatisiert gefahren werden, weil du halt einen Spurenassistent, bla bla bla, dieses Ganze.
Aber ich habe es immer noch nicht verstanden, wo du mir jetzt widersprichst.
Ich glaube einfach, dass es sich weiter ausdiversifizieren wirst, als du glaubst. Ich glaube zum Beispiel, dass in dem Moment, in dem du eben dieses Google-Auto hast, das wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr selber besitzen. Also ist diese Zahl der Neuzulassung vielleicht.
Das ist ja aber überhaupt gar nicht, das ist ja überhaupt gar nicht relevant für das, was ich sage.
Naja, aber das wird sich auf die Zahl der Neuzulassung ganz massiv auswirken, weil wenn zum Beispiel, wenn halt 50 Leute sagen, also wenn du, weil wenn diese Autos sozusagen, wenn die alle Google gehören und Google eine Flotte von selbstfahrenden Autos hat, dann werden die mit wesentlich weniger Autos hinkommen, um eine große Zahl von Menschen zu befördern, als wenn jeder sein eigenes Auto hat. Mhm. Und das wird sich dann, das wird deine Zahlen versauern. Selbst wenn du vielleicht
am Ende. Du meinst 50% selbstfahrende Autos, das ist das, was du ankreidest.
Na, Neuzulassung, das ist ja was von Neuzulassung.
Genau.
Also,
ja. Aber. Und das würdest du, ja.
Ich würde eher sagen, dass, also meine Hoffnung ist auch, dass die Zahl der Autos in diesem ganzen Prozess massiv abnimmt, weil wir haben im Augenblick.
Ja, das ist das, was ich auch meine. Also, ich meine, wenn ich sage 50% selbstfahrende Autos bei Neuzulassungen, sagt das ja nichts über den nominellen Wert aus, ja. Also, das sagt ja nicht über die Gesamtzahl an Neuzulassungen. Ich würde auch sagen, dass halt die Anzahl Gesamtautos definitiv schrumpft. Dass, sag ich mal, deswegen schon so ein hoher Prozentzahl selbstfahrender Autos in Neuzulassung dabei ist, weil viele Leute gar nicht erst ein eigenes Auto kaufen, ja, weil sie eben auf selbstfahrende Autos zurückgreifen können.
Also ich glaube, dass es das auch mit relativ niedrigen Zahlen an theoretischen Neuzulassungen von selbstfahrenden Autos, die doch einen wesentlich größeren Einfluss haben könnten, als es scheint. Verstehst du, das ist, was ich meine?
Ach so, ja, okay. Also dass selbst wenn wir einen sehr geringen Wert von, also wenn wir nur 20% selbstfahrende Autos bei Neuzulassung
haben. Mit der aber 60% der Bevölkerung fahren, dann hast du theoretisch deine Wette verloren, hast sie im Geiste aber immer noch gewonnen, ja, weil
aber,
das
aber bedenke doch,
den du hinaus wolltest.
Aber bedenke doch, dass es genau das dazu führen würde, dass diese Leute ja auch keine eigenen Autos kaufen würde, was die Gesamtmenge halt reduziert.
Ja, aber die 40% kaufen die 80% Autos.
Was dann wieder den relativen Wert an selbstfahrenden Autos wieder höher stellt.
Ja, aber, ja, also. Aber also ich will jetzt, ich kann sagen,
es ist kompliziert
und darum finde ich es immer doof, mich so auf irgendwelche konkreten Zahlen festzulegen.
Ja, aber ich mache das einfach aus Spaß.
Ja.
Okay. Ich sag nochmal weiter, 2030, menschliches Fahren wird nur noch auf vorgesehenen Strecken erlaubt sein. Und es gibt praktisch und Verbrennungsmotoren gibt es nur noch im Museum oder auf Rennstrecken.
Weißt du, was ich glaube? Dass es wird relativ schnell nicht mehr möglich sein, dass du auf bestimmten Strecken selber fährst. Weil, also ich zum Beispiel, was jetzt so ein Gedanke ist, den ich immer wieder habe, ist, wenn du ein selbstfahrendes Auto hast, das kann ja wesentlich präziser fahren. Also es kann ja zum Beispiel die Spur wesentlich besser halten. Im Augenblick haben wir dieses breite Teerband. Das haben wir nur, weil wir halt dumme menschliche Autofahrer sind, die nicht geradeaus fahren können, weil wir die ganze Zeit nach links und rechts schlingern. In dem Moment, in dem du da einen Computer hast, der hochpräzise, sagen wir mal, auf 30 Zentimeter genau das Auto steuern kannst, brauchst du nur noch zwei Asphaltstreifen in der Landschaft, die quasi da so wie Schienen sind und auf diesen Schienen würden diese Autos dann fahren. Und da könntest du als menschlicher Fahrer gar nicht mehr fahren. Weil so gut kannst du die Spur gar nicht halten. Und ich glaube, das wird relativ, lange wird nichts passieren und dann geht es ganz schnell, dass Städtebauer sagen oder dass Autobahnplaner sagen, na Moment mal, für die paar manuell fahrenden Autos, die müssen dann halt einen Umweg fahren. Haben sie halt Pech gehabt. Ist halt so, wie wenn du jetzt ein altes Auto hast, kommst du halt nicht mehr in die Innenstadt. Dafür sparen wir unfassbar viel Geld ein beim Bau von Autobahnen, weil wir halt nur noch so ein paar Bänder von Asphalt durch die Landschaft legen müssen und vielleicht Verkehrsschilder weglassen können und alles Mögliche weglassen können, was man sowieso nur braucht, weil dumme Affen am Steuer sitzen, die eigentlich nie dafür gedacht waren, schnelle Fahrzeuge zu bewegen. Und ich glaube, diese Zukunft wird sehr anders aussehen der selbstfahrenden Autos. Ich glaube, die selbstfahrenden Autos werden kommen, ohne Frage. Und sie werden das Selbstautofahren über kurz oder lang praktisch auslöschen, bis auf, wie du sagst, also da stimme ich total mit dir überein. Aber ich glaube dennoch, dass diese Zukunft sehr, sehr anders aussehen. Ich hoffe, dass sie sehr, sehr anders aussehen wird, als wir es im Augenblick uns ausmalen.
Okay, das ist, wie ich mir das ausmale. Okay, ich muss da sagen, mittlerweile finde ich es gewagter, als ich es gesagt habe, als ich es geschrieben habe.
Weil die Zeit näher ranrückt und immer noch nichts passiert ist.
Nö, einfach weil ich glaube, dass ich habe noch ein paar mehr Argumente gefunden, warum das Selbstfahren dann doch eine viel, viel komplexere Aufgabe ist, als man sich das so im Allgemeinen vorstellt. Einfach weil auch das gesamte Straßensystem und Verkehrssystem, so wie es existiert, unfassbar viele Flaws hat, in denen es keine rational mögliche Entscheidung gibt, wo wir Menschen auch ständig herausgefordert sind, gegen Regeln zu verstoßen, damit es überhaupt funktioniert. Ja.
So dieses, wenn das dir irgendjemand also, in deiner Spur parkt und du musst in die Gegenspur fahren, obwohl du es eigentlich gar nicht dürftest, so eine Sache.
Genau, solche Sachen, ja. Aber auch zum Beispiel irgendwelche Leitlinienstriche, die dann irgendwie keinen Sinn machen, wo man sich dann halt als normaler Autofahrer halt einfach drüber hinwegsetzt, weil es auch nicht so schlimm ist und so weiter und so fort. Also, aber, also wo man halt im Endeffekt als Mensch nur agieren kann, weil man einschätzen kann, wo es okay ist, über Regeln zu treten. Ja? Mhm. Und das macht das Ganze natürlich extrem komplex, weil es ist relativ einfach, ein Computersystem so zu bauen, dass es sich an Regeln hält, aber einen flexiblen Umgang mit Regeln, der dann nicht in die totale Katastrophe führt, der ist dann sehr, sehr schwierig.
Halt ich ehrlich gesagt für ähnlich an den Haaren herbeigezogen wie dieses Dilemma da mit dem, wie heißt das, diesen Güterwaggon-Dilemma, in welche Spur lasse ich jetzt das?
Trolley-Problem.
Dieses Trolley-Problem. Ich glaube, dass beide diese Probleme, also das, was du gerade geschildert hast, noch eher als das Trolley-Problem. Ich glaube, das Trolley-Problem wird total egal sein. Ich glaube, das interessiert keinen bei selbstfahrendes Auto. Und das, was du sagst, so dass einfach bestimmte Prioritäten existieren für was passiert in welchem Zustand. Das wird wahrscheinlich schon jetzt der Fall sein. Also das Wichtigste ist, halt mal die, fahr mal auf der Straße und komm nicht von der Straße ab und danach ist vielleicht und irgendwann ist dann mal, halt dich mal auch an die Höchstgeschwindigkeit. Also ich glaube, das kriegst du über eine relativ einfache Priorisierung hin.
Na gut. Also noch eine Sache, die mir einfällt, die ich sehr, sehr schwierig finde. Also ich bin ja hier in Berlin immer als Fahrradfahrer unterwegs. Ja. Und wenn ich mich, meine Selbstbeobachtung beim Fahrradfahren ist folgende. Wenn ich zum Beispiel auf einer Straße bin, will geradeaus und dann ist da jemand, der zum Beispiel links abbiegen will, dann passiert das praktisch unwillkürlich, dass ich den Fahrer des Wagens anschaue. Nur für eine kurze Zehntelsekunde irgendwie, aber ich schaue ihn an und werde gewahr, ob er mich sieht. Ja? Und dieser Blick ist unglaublich unwillkürlich, schnell und eigentlich sozusagen fast bedeutungslos, wenn man sozusagen von außen auf diese Szenerie schaut. Aber ich glaube, er ist wahnsinnig viel wichtiger, als man sich das gewahr wird. Dass ich sehe, dass du mich siehst, ja. Also das reflexive Sehen, ich sehe, dass du mich siehst, ist, glaube ich, im Verkehr, das ist, als Fahrradfahrer ist das die Lebensversicherung.
Aber zum Beispiel Mercedes hat das in seine Selbst, also die haben ja irgendwann mal so einen Prototyp vorgestellt von ihrer Vision des selbstfahrenden Autos. Und das war da Teil davon, dass es nämlich, es gab nämlich zwei Modi, in denen die Scheinwerfer sind. Das eine ist so, wenn der Fahrer fährt, dann sind die Scheinwerfer weiß, wie gehabt. Und wenn der Fahrer nicht, wenn das Auto selbst fährt, dann ist der Scheinwerfer blau und hat halt genau dieses quasi, dass der Scheinwerfer dann, beziehungsweise die Leiste aus Scheinwerfern, dann Fußgänger und, also sie haben es dann für Fußgänger sozusagen, also das Beispiel war, dass der Fußgänger am Straßenrand steht und am Zebrastreifen steht und halt, und dass dann das Auto dem Fußgänger durch den Scheinwerfer deutet, hey, ich habe dich gesehen, ich warte auf dich, dass du jetzt über die Straße gehst, fahre erst
dann. Das ist gut, das ist, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wenn es darum geht, mit menschlichen Akteuren auf der Straße dann halt auch zu interagieren, weil das darf man nicht unterschätzen.
Das darf man nicht unterschätzen, aber ich glaube, das ist ein Problem, was auch relativ schnell vorbeigeht, falls die Autos nämlich so gut sind, wie man sich das ist, dann wird, glaube ich, eher das Problem eintreten, dass du weißt, das ist ein selbstfahrendes Auto, was immer perfekt reagiert und dann eher so ein Auto mal schneidest und weil du weißt, dass der im Zweifelsfall sowieso eine perfekte
Vollbremsung hat. Das denke ich mir auch, dass du einfach so blind über die auf die Straße gehst, ohne nach links zu gucken, weil du einfach weißt, okay, sind ja selbstfahrende Autos, die bremsen schon.
So gehe ich ja hier fast über die Straßen. Also das ist ja schon der Unterschied zwischen Berlin und San Francisco. Da brauchst du gar keine selbstfahrenden Autos für.
Stimmt, in New York war das auch so. Da bist du auch einfach über die Straße gegangen, auch wenn der das Auto irgendwie grün hatte, weil du wusstest ja schnell, weil
der Na, hier ist es einfach, die Regeln sind so. Wenn ein Fußgänger auf der Straße ist, dann muss das Auto halt halten. Punkt. Und insofern
muss ich. Nee, also in Deutschland ist es so, da darfst du den überfahren.
Naja, aber hier ist es halt an der Kreuzung, die Regel ist, wenn du an der Kreuzung bist und du hast, gerade wenn du ein Stoppschild hast, aber auch sonst, und du hast halt viel mehr Fußgängerüberwege, aber wenn du ein Stoppschild hast, dann musst du halt warten, und das heißt warten, bis alle quasi über die Straße gegangen sind, und wenn ein Fußgänger gerade über die Straße geht oder sowas, dann wartest du halt auf diesen Fußgänger. Und das gilt auch für alle Kreuzungen, also es ist auch, wenn gar keine Markierung da ist. Und daran halten sich nicht alle, aber doch genug, dass du relativ blind einfach auf die Straße gehst, ohne damit eine Regel zu verstoßen. Finde ich sehr angenehm. In Berlin bin ich da deswegen mehrfach fast überfahren worden.
Na gut.
So, ich muss jetzt aber hier leider Schluss machen. Du
musst wieder an deinem Geheimprojekt weiterarbeiten.
An meinem Geheimprojekt weiterarbeiten, genau, auf jeden Fall. Ja. Vorher werde ich noch Mittagessen.
Ich muss hier Mark Zuckerbergs 10-Jahres-Plan erfüllen. Also ich meine mal, ohne Scheiß, ne? Also ich meine, was außer einer Planwirtschaft würde denn auch einen 10-Jahres-Plan vorstellen? Ja, also,
sorry. Ja, ist also, einfach so. Das sind dann solche Punkte, die mich dann auch so ein bisschen, naja, egal. insofern, ich sag jetzt mal, Ich klappe jetzt mal meinen Rechner gleich zu, wird hier den...
Genau, aber du machst dann, du renderst den Scheiß auch in so einem Kram, ja?
Ja, natürlich.
Ich bin jetzt wirklich richtig krass eingespannt. Ich muss...
Wenn wir noch einen Artikel schreiben können, wäre ich dir sehr dankbar, aber ansonsten... Ach, ansonsten, flattert uns doch mal. Ich habe hier nämlich gerade...
Haben wir noch Flatter? Haben wir das noch?
Ich glaube, das haben wir noch. Ja, flattert uns mal. Ich habe gerade hab gerade hier Nicecast endlich mal gekauft. Das muss wieder rausgeflattert werden. Das waren irgendwie $60 oder sowas. Und ich würde ja mal vorschlagen, ich würde ja gerne mal eine Sendung mit dir noch zusammen machen in San Francisco, beziehungsweise hier in Kalifornien. Auf jeden Fall. Und ihr wisst ja, der Michi ist ja so ein armer Sack. Und ich würde ja gerne irgendwie irgendwie was starten. Vielleicht sollten wir uns mal was überlegen, dass die Hörer, die eine Produktionsreise nach San Francisco bezahlen. Also zumindest den Flug.
Also, du meinst so eine Crowdfunding-Aktion, irgendwie schickt MS Pro nach San Francisco?
Genau. Irgendwie, ich weiß nicht, was irgendwie für $1,200 kommt man, glaube ich, hin und, würde ich sagen, kommt man hin und zurück. Hier muss ich dann halt irgendwie selber unterhalten. Und also ich würde auf jeden Fall einen ganz guten Betrag da schon mal reinschmeißen, dass das schon mal zustande kommt, habe ich beschlossen.
Das ist natürlich interessant.
Ich habe überhaupt da ich wirklich null mit ihm. Mit
Flatter kriegen wir das aber nicht hin.
Mit Flatter kriegen wir das nicht hin, aber ich fände es cool, wenn wir das irgendwie machen würden.
Also. Du kannst einfach mal hier deinen Kumpel Suck mal fragen, ob der nicht einfach mal irgendwie mich für einen Vortrag bucht.
Ja, das kann man natürlich.
Komme für Flugkosten und nur 1000 Euro.
Ja, warum nicht? Also, Thema? Aber ich fände das ja, wenn wir das irgendwie gecrowdfunded.
Warum Facebook-Datenkrake die Welt im Würgegriff hat? Würde ich doch auf Thema vorschlagen.
Das freut ihn sicherlich. Nein.
Will er bestimmt was drüber wissen.
Hat er noch nie gehört. Genau. Gut, fänd ich cool, wenn wir da irgendwie was hinkriegen. Ich mache mir mal ein paar Gedanken drum. Vielleicht machst du, also ja, sorry, vielleicht war es auch gerade nicht so eine gute Idee, damit so rauszuplatzen. Eigentlich wollte ich das im Vorfeld der Sendung sagen, dann hat man gar nicht die Zeit dafür. Egal, ja, kriegen wir
irgendwie. Wir können ja mal gucken.
Genau.
Alles klar. Dann wünschen wir euch jedenfalls mal ein schönes Weiterleben.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank bis hierher. Und bis zum nächsten Mal, was sicherlich ein bisschen schneller sein wird. Hoffe ich mal.
Hoffentlich.
Genau, auf jeden Fall. Nee, kriegen wir auf jeden Fall hin. Winke, winke.
Tschüss.
Tschüss, ich drücke.